Rassismus ist ja kein schwarzes Problem. Rassismus ist ein weißes Problem. Und entscheidend ist, dass man Strategien entwickelt, in der man über Rassismus sprechen kann und dazu ein Bild hat, ohne über Schwarze zu sprechen. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Also, das Gespräch, das wir jetzt miteinander führen, müsstet ihr im Grunde genommen viel öfter mit euren Freunden und euren Bekannten führen, als jetzt mit mir.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin David.
Und ich bin Isa. Und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Ja, und unser Gast in dieser Folge ist Hatnett Tesfay. Hatnett arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Moderatorin in der Medienbranche. Ihr kennt vielleicht Hatnetts Stimme aus dem Radio. Und ihr Gesicht vielleicht sogar aus dem Fernsehen, unter anderem bei Sendern wie MTV und ProSieben.
Und hinzu kommen auch noch Event- und Festivalmoderationen und zudem legt Hatnett auch als DJ auf. Das durfte ich schon ein paar Mal erleben. Ich kann euch sagen, sehr cool. Hatnett lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in Berlin.
In unserem Gespräch erzählt uns Hatnett, wie es ist, anerkannt zu werden oder sogar abgelehnt zu werden im beruflichen Kontext und wie sie gelernt hat, beziehungsweise immer noch damit lernt, umzugehen. Wir sprechen auch über Care-Arbeit, wir sprechen über Selbstgespräche und wir sprechen auf Coaching. Und aus dem Coaching teilt euch Hatnett einige sehr gute Tipps, wenn ihr interessiert seid, gerne an eurer eigenen Stimme zu arbeiten.
Genau, wir sprechen auch über Rassismus und über Alltagsrassismus und über ihre ganz persönliche Geschichte und die Tatsache, dass Rassismus eigentlich ein Problem der Weißen ist und kein Problem derjenigen, die betroffen sind. Das sind ein paar Minuten in unserem Gespräch, die David und mich sehr, sehr nachdenklich gemacht haben. Sie spricht auch darüber, wie es ist, wenn man Allies aktivieren und motivieren möchte, ihre Stimme zu nutzen und einzusetzen. Und dieses Gespräch haben wir aufgenommen vor dem rassistischen Anschlag in Hanau. Deswegen wollen wir das vielleicht noch einmal hier in den Kontext setzen. Ein sehr nachdenkliches Gespräch und am Ende sprechen wir auch noch darüber, wer wir heute gerne sein würden. Und vielleicht die Frage an dich, wer willst du heute sein?
Es ist wirklich ein sehr beeindruckendes und nachhaltig in Erinnerung bleibendes Gespräch mit Hatnett. Und wir haben wirklich viel gelernt, vor allem im Austausch zu dem Thema Rassismus und hoffen, dass ihr auch eine Menge aus diesem Gespräch mitnehmen könnt.
Ja, wie immer ist unser Partner für diese Episode Schieß Mercedes. Um die Frage, ob du glücklich bist in deinem Job, geht es im aktuellen Newsletter von Schieß Mercedes. Nora Vanessa Wohlert von Edition F hat sich mit Ranghild Struss getroffen und über ihren Werdegang gesprochen. Ranghild hilft mit ihrer Beratungsfirma Menschen, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten entsprechend zu leben und zu handeln, beruflich, aber natürlich auch im privaten Umfeld. Sie hilft bei der Suche nach einer Arbeit, die ganzheitlich zur Persönlichkeit passt. Ranghild rät, sich regelmäßig und bewusst Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, was wir wirklich wollen und ob wir das, was wir machen, gerne tun. Wie auch du herausfinden kannst, was zu deiner Persönlichkeit passt, findest du im aktuellen Newsletter, denn Ranghild gibt dir weitere Tipps dazu. Und auch sie wird bei uns bald Gästin sein, also freu dich darauf.
Anmelden für den Newsletter könnt ihr euch unter newsletter.schießmercedes.de. An dieser Stelle von uns beiden wie immer vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Ja, und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 43. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der sympathischen, ehrlichen und ganz tollen Hatnett Tesfay. Wir saßen hier vor ein paar Wochen. Wir sitzen hier bei Isa mal wieder in der Küche um den Tisch. So unser Lieblingsort, um Podcasts aufzunehmen. Und wir saßen vor ein paar Wochen hier und haben Isas Geburtstag gefeiert.
Darf man fragen, wie alt du geworden bist?
35. Mhm.
So jung.
Mhm. Und es waren so 10 oder 12 Leute.
Nicht mehr so jung.
10 oder 12 Leute so?
12 Leute,
ja. 12 Leute. Bisschen durchgemischt. Mhm. So ganz super interessante Leute. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so Gruppendinner hat, dass sich, also mit mehr als 4 oder 6 oder 8 Leuten, ist das dann sich so Pärchen bilden um den Tisch und dann so Gespräche so in Pärchen stattfinden. Und ich glaube, du hattest das gestartet, Isa, glaube ich, den Aufruf zu sagen, wäre es nicht schön, weil wir uns ja alle nicht so gut kennen und verschiedenen Hintergründe haben, wäre es nicht schön, wenn wir so versuchen, ein Gespräch zu führen um den Tisch. Und ich finde, das bin ein riesen Fan von. Und als Format hatte Isa dann reingeworfen zu sagen, wir machen das jetzt so, dass wir, dass eine Person einer anderen Person eine Frage stellt, diese Person die Frage beantwortet und das dann so weitergeht. Ne? Und wir saßen, glaube ich, um 4 Uhr morgens noch hier. Es war ein total schöner Abend. Cool. Und es gibt eine der Fragen, es gab ganz, ganz viele ganz tolle Fragen und eine der Fragen, die ist mir seitdem total hängen geblieben und ich habe die selbst immer wieder jetzt genutzt, in ganz möglichen, im beruflichen, im persönlichen Rahmen und die würde ich ganz gerne dir jetzt auch mal stellen.
Okay, der Aufbau war jetzt auf jeden Fall schon mal also sehr groß, jetzt bin ich gespannt auf die Frage.
Das ist ich finde so das ganz gut, also ich stelle mir diese Frage auch immer wieder selbst auch nochmal und mich würde interessieren oder uns würde interessieren, wofür du gerne mehr Anerkennung kriegen würdest, wofür du jetzt im Moment keine Anerkennung oder nicht genug Anerkennung kriegst.
Spielt an der Stelle auch eine Rolle, von wem ich die Anerkennung dann gerne hätte?
Das darfst du so beantworten, das dürfen wir auch. Das war auch schön bei uns, ist, dass es nicht die eine Frage war, die eine Person beantwortet, sondern wirklich, wir sind um den Tisch gegangen. Jeder hat es beantwortet. Es war so schöne Frage, also so schöne Antworten.
Und einige haben gesagt, von wem sie mehr Anerkennung bekommen möchten. Und einige haben einfach nur gesagt, okay, ja, so das ist ein Punkt oder ein
so
Thema.
Generell, ja.
So generell. Ah, das ist spannend. Wofür würde ich denn gerne mehr Anerkennung bekommen? Weil ich, man legt so viel offen mit der Beantwortung dieser Frage, hauptsächlich die eigenen Komplexe, ne? lass mich mal kurz überlegen. Wofür würde ich gerne mehr? Oh. Wenn wir jetzt bei einem Dinner mit 12 anderen säßen, würde ich sagen, könnte mal jemand anders vorlegen, weil ich weiß es nicht. So. Aber jetzt sitzen wir hier nur zu dritt und ich muss, ihr beide guckt mich so an. Jetzt fühle ich direkt auch irgendwie den Performance-Druck. Also, ich fange mal an, ich versuche da mal andersrum ranzugehen, ja. Also normalerweise würde ich jetzt hier sitzen und sagen, oh, ich fühle mich vielleicht irgendwie als ich glaube, das ist was, womit sich viele Frauen identifizieren können, viele Mütter identifizieren können. Ich sehe die Arbeit, die ich so in der Familie aufbringe, nicht unbedingt gewertschätzt. Aber das Gefühl habe ich lustigerweise zum Beispiel nicht. Ja? Ich habe da schon, glaube ich, einen Partner, der das sieht und der auch regelmäßig dazu gezwungen wird, das zu sehen. So. Also das ist schon mal okay. Meiner Arbeit vielleicht, dass ich hin und wieder denke, aber das müssen die doch wissen, wie gut ich das machen würde. So, ja. Und gleichzeitig.
Was meinst du damit?
Na, zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Veranstaltung noch total gut moderieren könnte, weil ich voll in der Thematik stehe und das handwerklich, glaube ich, auch ganz gut könnte. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, warum sehen die das denn nicht? So, warum verstehen die das denn nicht? So, aber
das ist dann in dem Stadium, bevor du den, also die Arbeit machst oder
genau,
den Auftrag kriegst.
Genau,
oder,
okay, genau. Es ist dann oft so eine, also du bekommst dann halt so eine Anfrage, irgendwann auch eine ganz lose Anfrage. Und wenn es was ist, was man wahnsinnig gerne machen würde, dann füllt man ja das Ganze auch schon mit Ideen für sich, so. Legst direkt los. Ja. Hatte ich gerade erst eine Anfrage für eine Sache, die ich sehr gerne gemacht hätte, für die ich auch schon sofort Ideen hatte und dann bin ich so ganz kurzfristig ausgetauscht worden. Und da denkst du dir dann schon so, hä, ich hätte das doch total gut gemacht. Ich bin im Grunde genommen perfekt für das Thema. Warum sehen die das nicht und warum erkennen die das wahrscheinlich in dem Augenblick dann nicht an? Ich glaube, das hat man ganz oft, ich habe das oft im Beruf, weil es einfach wahnsinnig, ist ein krasser Wettbewerb und dir wird ja auch im Grunde genommen nie erklärt, warum du eine bestimmte Sache nicht bekommen hast. Die wird dir dann mitgeteilt, fertig. Dann kann man vielleicht dann nochmal nachfragen, irgendwie, ob es da bestimmte Gründe für gab. Die kriegst du dann, ich würde sagen, in 95% der Fällen nicht.
So. Da gibt es dann im Prinzip gar keinen Ich meine, gar kein Gespräch mehr.
Nein, wir haben uns für jemand anders entschieden.
Vielen Dank.
Danke.
Auf Wiedersehen.
Genau.
Ja.
Wie hast du...
Aber das, um das nochmal ganz kurz zu vervollständigen, ist so eine Sache, mit der man dann auch irgendwann lernt, umzugehen. So. Deshalb ist es jetzt auch nichts, wo ich sage, dass mir da grundsätzlich irgendwie die Anerkennung fehlt. Das ist dann eher so eine punktuelle Enttäuschung darüber, dass die Anerkennung der eigenen Arbeit vielleicht gar nicht so stattfindet. Ob das der wirkliche Grund ist, was für vielleicht auch logistische Erklärungen es dafür gibt, so weit kommen wir gar nicht, ne? Aber irgendwann musst du halt anfangen, dafür eine Strategie auch zu entwickeln, wie du damit zurechtkommst, weil sonst gehst du ja in dem Job, den ich mache, zugrunde. Also sonst rennst du ja durch die Welt und denkst du, ich mache nichts gut und keiner sieht das.
Ja, also da ist es schon meine Nachfrage schon vorausgegangen. Es war gut, weil wir waren da auf derselben Wellenlänge. Wie hast du, wenn du sagst, du hast Strategien entwickelt mit dieser Ablehnung? Ich glaube, man kann das ja Ablehnung
ja,
nennen.
Natürlich.
Oder
ganz klar.
Ablehnung. Wie hast du das, weil Ablehnung ist ja, glaube ich, so eine Angst, eine Urangst, die ein Mensch so mit sich trägt und je nach Sozialisierung oder wie man aufgewachsen ist, ist sie vielleicht ausgeprägter als für andere. Wie hast du gelernt dann, weil das ein Bestandteil deiner Arbeit ist und relativ oft passiert und dann 95% der Fälle keine Erklärung kriegst, dann hat man noch nicht mal Datenpunkte, um dann zu sagen, ach so, ich kann Dinge verändern, ich habe was gelernt und so. Also wie hast du dann die Strategie für dich entwickelt oder herausgefunden, was funktioniert für dich, um mit dieser Ablehnung klarzukommen?
Also ob ich eine wirklich definitive Strategie entwickelt habe, damit umzugehen oder nicht, kann ich dir noch gar nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Prozess, der mir mal besser, mal schlechter gelingt. Ist einfach so. Ja.
Wahrscheinlich auch von der Stimmung am Tag
genau,
ab. Ne?
Genau.
Also wenn du eine E-Mail bekommst und du bist super gut gelaunt, kannst du es vielleicht einfacher wegschieben oder sagen, ja, okay.
Ja, genau. Also wenn ich weiß, irgendwie so, weißt du, die Sonne scheint, es ist alles okay, die Kinder sind alle gesund, ich bin gesund, so, ne? Ich habe auch noch darüber hinaus 15 andere Projekte in der Pipeline. Ist es völlig okay, wenn da eins wegfällt, ne? Aber jetzt sagen wir, es ist so wie jetzt Februar, es ist grau, es ist nicht richtig kalt, es ist nicht richtig Winter, es fühlt sich irgendwie an wie so ein 8 Jahre langer November, irgendwie ist auch, weißt du, so die Auftragslage sonst irgendwie entsprechend, ja? Dann denkst du dir auch so, Mann, ey, ich kann ja gar nichts, so, ne? Und dann knabberst du da natürlich auch 2 Tage dran. Und ich habe mir jetzt aber einfach zugesprochen, dass es dann aber auch okay ist, so, ne? Darüber hinaus, das hast du eben gerade auch schon in deiner Frage anklingen lassen, habe ich einfach gemerkt, dass es nichts mit mir zu tun hat. Gar nichts, nichts. Beziehungsweise, vielleicht hat es alles mit mir zu tun, aber ich kann nichts daran ändern. So, das ist das Entscheidende, weil du dich ja in meinem Beruf natürlich auch immer mit einem Charakter gleich mit anbietest. Und was ich gemerkt habe, ist, dass der dann entweder passt oder nicht. Mhm. So. Was ich mir aber dann immer wieder auch sagen muss, wo ich mich dann aber auch in der Zwischenzeit, ne, regelmäßig auch ehrlich hinterfrage, ist, hätte ich das irgendwie besser machen können? Handwerklich. Gar nicht so sehr inhaltlich, ja. Mehr so handwerklich. Gab es da irgendwas, was ich hätte anders machen können? Wenn die Antwort lautet nein, dann kann ich das auch gehen lassen. Fertig. Wenn die Antwort lautet ja, dann setze ich mich kurz damit auseinander und versuche eben einfach sicherzustellen, dass mir das nächste Mal nicht nochmal passiert. Passiert vielleicht doch, dann ist es so. Aber das ist so das, womit ich umgehe. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr die wirklich wahrscheinlich schlimmste Veranstaltung meines ganzen Lebens moderiert, ja. Und das war
was war das?
Sage ich nicht.
Kannst du einen Rahmen abstecken?
Eine große Veranstaltung mit vielen Leuten, die genauso wie ich, glaube ich, irgendwie fassungslos dastanden und gedacht haben, wow, das Ganze fährt gegen die Wand. So. Okay.
Wie viele Leute waren da?
500.
Boah, wow. Und man hat es im Raum, alle haben es gespürt.
Ja klar, jeder hat es gespürt, wow. Ich habe es gespürt auch. So. Und dann weißt du halt so nach der ersten Moderation, es wird nichts und es geht jetzt noch 2 Stunden.
Was machst du dann?
du stehst es durch. Was willst du machen? Es war eine Kombination von ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren, die da zusammenkamen.
Und, zum Beispiel, sag mal ein paar.
Es gab eine musikalische Begleitung, die hat sich überhaupt nicht übertragen. Das sollte dann so ein bisschen Stimmung machen und so. Und du dachtest so, gucken wir euch jetzt gerade beim Proben zu oder ist es jetzt die Performance? So, und dann war das aber die Performance. Und dann kam ich auf die Bühne und mein Mikrofon hat nicht funktioniert. Und dann war das einfach so eine Sache, die nicht so richtig gepasst hat. So, es sind ja viele Dinge, die dann irgendwie, dann bin ich auch noch so, ich bin auch so angekündigt worden dann von dem Bandleader, der dann auch irgendwie so gesagt hat, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche, aber ich mache jetzt einfach mal. Und dann hast du halt auch schon so, okay, cool. Danke für die Energie.
Wie hat er dich angekündigt?
Er hat mich schon richtig angekündigt. Also es war dann, also er
aber
hat
die Intro
Namen,
reicht
aber
da die schon Intro, dafür, dass das irgendwie...
Dass da so eine komplette Unsicherheit da ist, ne? Und dann war es halt auch so, wie gesagt, ich kam dann auf die Bühne, dann hast du halt auch einfach von der allerersten Moderation die Hälfte nicht verstanden, weil das Mikrofon nicht richtig eingestellt war. Und von da an ging es einfach nur noch bergab. Also so, es war halt so, es war gar keine Energie zwischen mir und dem Publikum. Einfach nichts, gar nichts. Und es war echt so, es gab dann immer so, es gab schon noch immer so Inseln, die dann irgendwie süß waren und schön waren und so.
In dem Moment, kann ich einmal kurz
bitte.
In dem Moment, was waren so die Fragen oder Gedanken, die du hattest, um dich durch diese paar Stunden durchzubringen?
Contenance. Contenance, einatmen, ausatmen, rausgehen, moderieren, wieder rauskommen, fertig. So, weißt du? Also, es gibt an der Stelle gar nicht so viel, was ich machen kann. In dem Augenblick ist alles, was ich so an Versuchen, irgendwie das Ganze zu retten, unternehme, es wirkt wie so ein billiger Anbiederungsversuch. Also, was machen wir? Das ist ein Raum voller Erwachsener, und wir bringen es jetzt einfach professionell über die Bühne, weil wir kriegen auch keinerlei Unterstützung von dem Teil, der so für diese Emotionalität der ganzen Sache verantwortlich ist, weil die Band einfach immer so klingt, als ob sie übt.
Was wäre passiert, wenn du so gesagt hättest, merkt das selbst, ne? Läuft nicht.
Nee, das geht halt nicht, weil es ein verhältnismäßig festlicher Akt war. Okay.
Aber bei der Erwartungshaltung, dass das auch so professionell dann durchgeführt wird.
Genau, so ein bisschen schon. Ne? Also, weil ist ja das Nächste. Ist ja nicht so, dass ich nicht doch auch den ein oder anderen Witz versucht hätte. Crickets.
Wow, weißt du, wenn du dann so das Grillen nach dem längsten Abend.
Zweieinhalb Stunden der Welt. Und dann musste ich mir aber halt auch sagen, hätte es irgendwas gegeben, was ich da hätte besser machen können? Ja, und ich glaube, die Antwort lautet moderativ nein. So, ich hätte dann nichts anders machen können. War ich die Richtige für den Abend? Wahrscheinlich nicht. Mhm. So, am Ende des Tages so. Aber wir haben es alle versucht. Es hat nicht funktioniert. Ich bin nicht alleine dafür verantwortlich. So, weißt du? Und dann gab es auch noch einen Musik-Act ungefähr zur Hälfte und da waren die Leute, saßen auch nur da, was passiert hier? Was macht diese Frau da? Und es war wirklich eine Katastrophe. Und ich bin auch wirklich nach Hause gegangen, war am nächsten Tag krank. So, war richtig, lag irgendwie richtig flach. Aber das war so grandios daneben, dass ich da wirklich. Ich stand halt dann vor und musste dann irgendwann auch so ein bisschen den Humor in der ganzen Sache entdecken. Deshalb kann ich jetzt auch so darüber erzählen. Mhm. Aber es war schon echt.
Ich würde das gerne mal auf andere Situationen übertragen, die es ja auch im Alltag gibt. Mhm. Ne, wenn du in so Situationen dich findest, ob das im Alltag, also im Privaten ist oder auch irgendwie im professionellen Umfeld, wo du dich wiederfindest und denkst, oh Gott, diese Situation fühlt sich richtig komisch, ungewohnt, ungemütlich an, aber ich muss die jetzt durchstehen. Also du hast gesagt, okay, Professionalität, Kontenance, einfach durch und das zu Ende bringen, was man da angefangen hat, ohne darüber nachzudenken, was jetzt alles noch schief gehen könnte. Was hast du dich über oder rückblickend über dich da gelernt, was du jetzt, wenn nochmal so eine Situation kommt, von einer Situation, die du nicht beeinflussen kannst, die du nicht kontrollieren oder verändern kannst, was du anders machen würdest?
Ich würde mich, glaube ich, also ich habe ja darüber nachgedacht, was da quasi schiefgegangen ist, und in dem Moment würde ich mich, glaube ich, dann gar nicht mehr so stressen. So, ja. Natürlich bin ich dann, während sich so die Events vor meinen Augen entfalten, sozusagen, ja, schon auch immer dann am Überlegen, kriege ich das jetzt noch irgendwie umgedreht, ne? Weil es wäre ja auch fatal, sich da in so eine Situation zu begeben und trotzdem nicht irgendwie noch sein Bestes dafür zu geben, dass das doch noch irgendwas wird, ne? Und das auch weiterhin zu machen, auch wenn man das Gefühl hat, es wird nichts mehr, ne? Weil es ja dann doch auch meine Aufgabe, also schon doch das, wofür ich bezahlt werde am Ende, dass das dann doch irgendwie noch was wird. Mhm. So. Und da vielleicht dann nochmal mit ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Gelassenheit, aber so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzugehen, das vielleicht nochmal, ne? Dass es da Dinge gibt, die ich nicht ändern kann, das weiß ich. Dass man eine Chemie halt auch nicht erzeugen kann, das weiß ich auch. Da vielleicht noch mal ein bisschen kühler bei mir und dem, wofür ich da rangeholt wurde, zu bleiben. So, das vielleicht. Das habe ich, glaube ich, versucht. Wahrscheinlich merken das andere auch gar nicht, dass ich mir dann in dem Augenblick doch ganz schön einen Kopf mache. So. Aber das vielleicht noch mal ein bisschen rationaler an der Stelle dann zu sehen, ich glaube, das würde ich das nächste Mal dann noch mal ein bisschen, ja, kühler vielleicht irgendwie. Wie? Weil ich war am Ende, das noch mal zu sagen, hat mich jemand umarmt am Schluss und die meinte so zu mir, du bist ja ganz heiß. So, ne? Weil ich war halt auch ein bisschen angeschlagen an dem Tag, deshalb hat es mich nämlich dann am nächsten Tag ganz irgendwie umgehauen. Aber die hat mich umarmt, meinte, du bist ja wirklich ganz heiß. Also ich war auch wirklich heiß gelaufen, so. Und deswegen meine ich wörtlich, das so ein bisschen kühler zu machen auch tatsächlich. Dann nochmal so ein bisschen so diese leicht aufkommende Panik, die ja dann passiert, ne? So ein bisschen nochmal wegzuschieben und zu gucken, in dem Moment auch, kann ich denn jetzt wirklich hier was machen? Und auch wenn die Antwort nein ist, wie es ja dann war in dem Augenblick, dann nochmal zu sagen, okay, lass uns jetzt mal das Beste draus machen.
Wenn du sagst, so kühl angehen und versuchen, eine Leichtigkeit reinzubringen, ich verstehe das natürlich. So vom, ne? Ja klar, die Begriffe sagen mir was und ja klar, wäre das die richtige Strategie in der Situation, die anzugehen. Aber wie machst du da? Also was bedeutet in dem Moment Leichtigkeit für dich und Kühle reinbringen? Wie also hast du da Glaubenssätze? Hast du da Rituale, Dinge, die du dir sagst, hast du Techniken, die du dir angeeignet hast, um das zu erreichen? Weil ich glaube, viele, die das hören, sagen so, ja geil, ich würde das ganz gerne können.
Ich rede ganz viel mit mir.
Und was sind dann die Sachen, die in deinem Kopf vorgehen?
Ich rede ganz viel mit mir selber. Ich werde tatsächlich, glaube ich, im Alter so die Braut sein, die Straße rauf und runter läuft und mit irgendwelchen Menschen ausspricht. Spricht.
Ja. Laut.
Ich spreche laut mit mir.
Ach, wie cool.
Ich spreche laut mit mir. Jetzt nicht so in der Lautstärke, wie ich jetzt mit euch beiden hier kommuniziere, aber ich murmel dann so vor mich hin und mache es wirklich wie in einem Zwiegespräch mit mir selber sozusagen. So, okay. Das ist jetzt so, kannst du das machen? Nee. Kannst du das so machen? Nee, geht nicht. Kannst du das so machen? Auch nicht. Dann versuch's mal so. So. Also ich spreche laut mit mir, tatsächlich. Und das mache ich ganz, ganz viel. Ich sage immer, ich spreche voll gerne mit mir. Ich glaube nämlich, dass das mega Gespräche sind.
So. Ich bin mein bester Freund.
Ich bin mein Lieblingsgesprächspartner.
das wäre ein guter Podcast.
Ich und meine
Gespräche mit mir selbst.
Stimmt. Boah, würde ich viele Gespräche mit mir selbst führen.
Cool.
Ich führe wirklich sehr viele Selbstgespräche. Das ist, glaube ich, ganz, ganz komisch.
Sprichst du auch im Schlaf mit dir?
Ich hoffe nicht. Also ich bin noch nie drauf angesprochen worden. Aber ich spreche so im Alltag viel mit mir. Ich spreche auch im Auto mit mir. Ich spreche wirklich dauernd mit mir. Was jetzt nicht heißt, dass ich, also ne, ich bin wirklich, versuche viel im Austausch mit mir selber zu sein.
Mhm. War das schon immer so? Also auch als kleines Kind?
Meine Mutter spricht viel mit sich. Mutter sagt dann immer so, ja, aber was soll das denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? So, also wirklich, das sind so Sachen, die ich, glaube ich, von meiner Mutter spricht viel mit sich selber. Und das ist tatsächlich, das sind so die Strategien, die ich dann an der Stelle anwende. Wirklich, nicht nur, weil ich habe das Gefühl, wenn man Sachen laut ausspricht, werden sie irgendwie definitiver so, ne? Also nicht so, wenn man so in seinem Kopf ist, dann ist man manchmal ja auch in so einer Spirale, ne? Also ich meine, das ist ja das, was man so in der Meditation auch versucht auszuschalten, dass es eben keine Spirale wird, wo du dann immer wieder so an der gleichen Stelle ankommst. Und ich habe das Gefühl, wenn du es laut machst, hörst du deine eigene Spirale vielleicht auch nochmal ganz, ganz deutlich und kommst dann da besser raus.
So. Ich finde das schön, weil für dich ist die Technik, das auszusprechen, und dadurch, dass du es aussprichst, ist eine Verbindlichkeit drin,
ja,
und auch der Kopf freier.
Ja.
So, ich habe das bei, also ich mache das zum Beispiel gar nicht. Ich spreche nie mit mir, also ich spreche nie Dinge aus.
Nee?
Mhm. Aber was ich mache, ist mal Morning Pages morgens und versuche wirklich meinen Gedankenfluss einfach, alle Gedanken, die ich so habe, runterzuschreiben.
Mhm.
Und das hilft mir dann, da ist die Verbindlichkeit auf Papier.
Okay.
Mhm. Und die Gedanken sind auf Papier und sind abgelegt und brauchen nicht mehr in meinem Kopf zu sein, zunächst. Ne? Vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder, aber da, also es ist interessant, dass wir dasselbe Ziel haben und eine andere Technik
dahin. Andere Strategien,
so.
Ja. Gut, ja.
Ich habe gestern so ein Training gemacht, wo wir auch Journaling zu Mindfulness-Zwecken eingesetzt haben. Ich bin mit dem Zug zurückgefahren von Hamburg nach Berlin und habe mir dann diese Seiten, die ich komplett in so einer Art Trance-Zustand fast geschrieben habe, nochmal durchgelesen und dachte so, ah, okay. Also, das ist ja interessant, was ich...
Ja, so denkst du.
Genau, das ist ja interessant, was ich im Moment aufgeschrieben habe, der mir gar nicht so bewusst vorgekommen ist. Und was für andere Gedanken ich aufgeschrieben habe, die ich sonst so im Kopf habe. Ne? Also fast wie so ein Automatismus. Und die jetzt sehr definitiv sich anhören. Ob ich das alles dann so umsetze, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall eine gute Technik, ne, sich mal bewusst zu machen, so was schwirrt eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf rum und wo kann ich das mal
parken
oder, ne, wie du sagst, so aussprechen.
Genau, also für mich ist es so, wenn es ausgesprochen ist, man sagt ja, aber das steht im Raum, ne? Aber wenn es bei mir ausgesprochen ist, ist es wirklich fast so, als ob es im Raum steht und ich kann es mir von allen Seiten nochmal angucken. So,
voll, ja? Gutes Bild, ja.
Ich kann mir das von allen Seiten anschauen und dann das auch nochmal umdrehen und so rumdrehen und dann einen Weg finden, damit umzugehen. Das ist so das Ding. Das würde ich halt, glaube ich, nochmal an der Stelle bewusster machen. Natürlich nicht laut an der Stelle, weil ich verkabelt war. Also, wäre schon komisch. Wer murmelt denn da die ganze Zeit? Das ist so.
Kommt dann noch zu dem Event dazu.
Das ist so geil.
Ja, aber das war halt echt so. Die ist so, deshalb hasse ich auch verkabelt sein, weil ich sage immer, wenn mich Leute fragen, wenn du so bei so einer Veranstaltung, möchtest du verkabelt werden und so, dann hast du die Hände frei. Und ich sage immer, nee, gib mir bitte eine Handkeule, weil eine Handkeule kann ich auch mal weglegen und dann kann ich mich nochmal so ganz anders mit Menschen unterhalten, so, ne, statt so, und dass es dann jeder die ganze Zeit mitbekommt, aber das ist das Ding, ne, also aussprechen, das ist dann da und dann kann man sich's angucken und dann sagen, okay, so, das funktioniert nicht für mich. Das ist so ein bisschen wie Tom Cruise im Minority Report, so mit seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen Worten, so ein bisschen.
So,
ne?
Rumschiften, ne? Ja.
Ein bisschen.
Hartnett, ich habe eine Sache, auf die ich gerne nochmal zurückspringen möchte, die hast du ganz am Anfang gesagt und ich hoffe, wir können da die Brücke schlagen, weil ich glaube, das, was du gesagt, hinter dem, was du gesagt hast, ist vielleicht eine Menge, was du erzählen kannst, was vielleicht Hörerinnen und Hörern des Podcasts helfen könnte, weil es für dich scheinbar ja kein großes Thema ist. Also es ging um das Thema Anerkennung. Und du hast gesagt, okay, du hast so deine Lebenswelt abgesteckt und angefangen mit Familie. Und hast gesagt, in der Familie werde ich gesehen. Und und du sagst, ein Partner, der mich sieht und meine Arbeit sieht und wertschätzt. Kannst du ein bisschen, magst du darüber ein bisschen erzählen, dass vielleicht, wovon andere Familien lernen könnten und sagen können, vielleicht ist das ein Thema des Wertschätzens oder des Sehens der Familienarbeit, also der Care-Arbeit, ist ja sowieso ein gesellschaftliches Thema, was gerade sehr, sehr breit besprochen wird und was der Wert ist von Care-Arbeit. Und also wie habt ihr das für euch rausgefunden wie macht ihr das für euch, dass es sich für euch anfühlt, dass wir uns sehen und gegenseitig wertschätzen? Gibt es da, habt ihr da Rituale entwickelt? Sagt ihr euch bestimmte Dinge, die zu euch passen? Wie habt ihr das gemacht? Wie macht ihr das?
Du. Ich sag das dem. Ich sag das dem, Digga, weißt du eigentlich? So ungefähr. Nein, das wäre jetzt zu kurz, aber ich bin wirklich der Meinung, dass man sich die Anerkennung, wenn man das Gefühl hat, sie nicht zu bekommen, gerade in so einer Partnerschaft, dass man sich die dann holen muss. So. Und dass man das sagen muss. Also ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der quasi in seinem stillen Kämmerlein dann langsam vor sich hin leidet und sagt, warum merkt er das denn jetzt nicht? So. Sondern ich kommuniziere da schon sehr deutlich, dass ich das und das gemacht habe und dass das und das jetzt auch geschätzt werden muss. So. Und das, ich glaube, viele, weil diese Care-Arbeit, wie du sie gerade beschrieben hast, ist ja oft leider auch noch eine Aufteilung, die so nach sehr konservativem Modell aufgeteilt ist. Ja? So, das heißt, in den meisten Fällen bleiben irgendwie die Frauen zu Hause oder gehen in Teilzeit und kümmern sich dann irgendwie noch um die Familie, um den Haushalt und dies und das und so. Das war natürlich bei uns tatsächlich auch so, wenn auch aus anderen Gründen heraus so, weil ich selbstständig bin und mir das viel besser aufteilen kann und dann irgendwie sofort so dieses, ja, aber du kannst dir das ja aufteilen, so diese Dynamik bei uns dann so reinkam. Ja, du kannst das ja noch besser irgendwie steuern. Ich sitze halt im Büro den ganzen Tag und ich so, ja, okay, aber nein. So, ne, so, ja, ist okay, aber das ist so ein bisschen sehr einfach so. Und das heißt, das sind schon auch echt sehr schmerzhafte Gespräche gewesen, die man an der Stelle führen muss, weil ich glaube, es nichts bringt, wenn man dann sagt, aber du musst das doch von selber merken, weil das hilft nur so einen kurzen Augenblick bis dahin, wo du dann merkst, okay, er merkt es aber nicht oder sie merkt es eben nicht.
Und dann ist die Entscheidung manchmal ja schon gefallen, ne? Also so, dann bist du schon diejenige, die zu Hause ist, genau. Und ja. Wartest darauf, warum meldet der sich nicht, ne? Warum fällt dem das nicht auf, dass ich das jetzt alles hier
gemacht habe.
Wuppe.
Ja, aber genau das ist dann der Moment, wo man sich dann eben hinsetzen muss und wirklich diese sehr, sehr ehrlichen Gespräche auch geben muss, so, weil ich glaube, selber auch zu sagen, also sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber das, was ich mache, ist auch wertvoll, so, das ist ja nichts, was Leuten leicht fällt, weder im Professionellen noch im Privaten, stellen sich die allerwenigsten Leute, ich inklusive, hin und sagen, aber tada, ich bin super und du musst das doch merken, so, aber dann sich hinzustellen und zu sagen, nee, Ich will das, aber auch, weil niemand will irgendwie so needy rüberkommen. Niemand will sagen, ich will, so. Aber ich glaube, genau das ist es, was man machen muss. Nicht? Das kostet einen schon Überwindung und der andere muss sich ja dann auch fragen, ja, aber ich sehe das doch, nein, tust du nicht, zumindest nicht so, dass es bei mir ankommt und so. Das heißt, ja, man muss diese Gespräche führen und das, was man sich wünscht, auch einfordern, glaube ich.
Wie gehst du dann so ein Gespräch an? Wie bereitest du dich darauf vor? Also was ist dir dann wichtig? Wie macht man das gut? Wie macht man das richtig, damit es nicht wie so eine Sache ist, die so als so entweder Anklage. Kritik oder,
genau,
so, oder
vorwurfsvoll.
Vorwurf ja, oder als needy, als bedürftig, also hochbedürftig rüberkommt? Also wie macht ihr das?
Das funktioniert nicht immer. Ich plane das natürlich auch nicht immer. Ihr wisst selber, dass solche Sachen manchmal einfach aus einem Streit heraus geschehen, aus so einem Impuls irgendwie aus so einem Mangel irgendwie heraus entstehen und dann sind die natürlich nie konstruktiv, die Gespräche. So, wer hat denn schon mal aus einem Streit heraus in dem Moment ein wirklich konstruktives Gespräch geführt, wo er sagt, ich habe mir jetzt mal hier eine Liste gemacht, ja, sondern da kommt das dann
ein Skript geschrieben,
dann kommt das.
Ich habe einen Flipchart mitgebracht und Whiteboard.
So, und auch mal ein bisschen was hier schon vorbereitet. Wenn du dich mal kurz hinsetzen möchtest, hier ist meine Präsentation. Never happens, ja. Sondern die, das
eine
kommt.
Eine gute Startup-Idee.
Streitgespräch.
101, Prep, ja, so. Das Template, also ja. Das PowerPoint-Template.
So ungefähr, ja. Das passiert nie. Wer führt denn schon so einen Streit? Nein, das ist dann, das kommt dann auch bei mir erstmal so Tourette-mäßig raus, ne? Kotzt es dem dann einfach erstmal vor die Füße und dann ist so, okay. Und dann muss man mal kurz innehalten, weil da liegt er jetzt nochmal die ganze, um jetzt beim Bild zu bleiben, da liegt jetzt die ganze Kotze. So, was machen wir denn jetzt damit? So, das sind auch Dinge, die dann im Raum
lass
stehen.
Mal angucken.
So, lass mal angucken von allen Seiten. Und dann ist es tatsächlich wirklich so, dass man da eben diesen Schritt zurück machen muss, um das mal zu sortieren. So, und das ist dann, glaube ich, aber durchaus auch eine Sache, die man, manche Leute lernen das in einer Therapie. Ich lerne das, glaube ich, auch über meinen Beruf, weil am Ende des Tages ist es ja genau das, was ich machen muss, diesen Schritt zurück, um mal zu gucken, wie moderiere ich das jetzt im wahrsten Sinne
des
Wortes.
Und wie höre ich auch zu? Ne?
Wie höre ich zu? So, genau, aber vieles von meinem Job ist ja tatsächlich auch zuhören. Also ihr kennt das, und dann einfach auf das, was da auch gesagt wurde, irgendwie hören und reagieren und so weiter und so fort. Aber eben nicht nur reaktiv irgendwie in dem Gespräch sein, sondern auch wirklich irgendwie das Gleiche, dann gleichermaßen gestalten. So, ne? Und das ist dann das, was passiert. Und ich glaube, da ist dann auch das Gute. So, da passiert dann, this is where the good stuff happens. So, erst nachdem, ich habe dir das jetzt mal hier vor die Füße gespuckt, um mal von dem Kotzebild wegzukommen.
Du hast Therapie angesprochen, arbeitest du mit Therapeuten, Coaches?
Mit Coaches, klar. Coaches, mit Coaches, ja. In letzter Zeit jetzt erstmal nicht mehr, aber ich habe das auch schon gemacht, mit Coaches gearbeitet.
Was hat dir da am meisten geholfen?
Das ist jetzt auch schon eine Weile her, ne? Tatsächlich dieses, dieses Dinge laut aussprechen war zum Beispiel für mich auch so, dass ich wusste, dass ich das habe, weil ich es irgendwie von meiner Mutter habe, aber dass das für mich eine echte Strategie ist zum Beispiel, das habe ich da gelernt. Und ich habe auch gelernt, mich anzugucken, tatsächlich. Ne? Also das ist so, mich zu sehen. Und das ist so eine Sache, die du mit Coaches, die ja oft auch Moderationscoaches sind und so weiter und so fort, die du lernst. Ich glaube, viele Leute sagen ja auch, oh, ich mag meine Stimme nicht. So, ich habe gelernt, mich in 20 Jahren beim Hörfunk zu hören. Ich weiß, wie ich klinge und so weiter. Und ich weiß auch, wie ich aussehe, wenn ich Dinge tue, was ich dann mit meinen Händen, was ich mit meinem Körper, was ich mit meinem Gesicht mache und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat mir auch ganz viel geholfen, weil vieles in Gesprächen ist ja dann oft irgendwie so unterbewusst und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich mal ganz bewusst in seiner Kommunikation sieht, ja, dann hilft es schon ganz schön.
Ja, ich finde das super, weil das so zwei Stufen sind. Du kommst ja aus einem Bereich, wo deine Stimme dein Werkzeug war und jetzt aber auch, ja, also wenn man auch gesehen wird auf der Bühne, also dann das Bild dazu kommt, das Gesamtbild, nicht nur die Stimme. Das
war eine Riesenumstellung auch
genau.
Für mich.
Genau, und ich glaube, ich erinnere mich an unser, als ich bei Soundcloud gearbeitet habe, war ich so einer der Mitarbeiterinnen, die so Sprachrohr waren, also so Repräsentant, ne, des Unternehmens. Das heißt, wir haben dann mit diesem Medientraining gemacht und ich glaube, bei mir ist es so, dass meine Stimme, ich habe in einer Band gespielt, also meine Stimme hatte ich mich schon lange dran gewöhnt. Aber was in dem Medientraining richtig eine Wirkung hatte, war zu sehen, war sich auf Video zu sehen. Und das ist genau das, was du sagst, ne? Ist so zu sehen, wie du dich bewegst, wie deine Körpersprache ist, wie dein Gesicht aussieht, wie du dich bewegst, und das hat so eine Wirkung gehabt, also das brennt sich wirklich ein, ne? Also das ist wirklich, und das finde ich schön, das müsste man eigentlich mal mehr machen, ist so, sich einfach mal filmen bei den Sachen, die man macht, auch nicht, wenn es das Ziel hat, mit einem Reporter oder Reporterin zu sprechen, sondern einfach so, um zu sehen, wie wirkt man eigentlich an.
Ich mache das andere. Ganz häufig, wenn ich, also ich nehme mich nicht ganz so. Häufig auf, aber wenn ich irgendwie auf einer Konferenz sprechen muss oder wenn ich eine große Präsentation habe, ich übe das vorm Spiegel. Weil das eine ist, irgendwie den Inhalt im Kopf zu haben und das andere ist aber, sich dabei mal zu beobachten, wie du das vorträgst. Ne? Also ob du, wie dein Gesichtsausdruck aussieht, ob du gestresst aussiehst oder entspannt und irgendwie offen, herzig rüberkommst.
So die Gesamtenergie, ne?
Genau, und das hilft total dabei, sich einfach in den Spiegel zu gucken oder sich selbst im Spiegel anzugucken. Und dann, klar, hast du deine irgendwie deine Moderationskarten oder deine Talking Points in der Hand. Aber ich gehe zumindest mit einem sichereren Gefühl auf die Bühne, als wenn ich das einfach nur still vor mich hin übe und irgendwie am Tisch sitze und denke so, ja, okay, ich habe den Inhalt, habe ich im Kopf, aber wie wirklich eigentlich?
Wie hast du das geschafft, Hartnett? Weil also wenn du jetzt sagen müsstest, ich muss 20 Jahre meiner beruflichen Karriere und meines Wissens, was ich mir angeeignet habe, jetzt in einer Stunde an neues Talent vermitteln. Worauf würdest du Fokus legen? Oder was würdest du der Person empfehlen, zu sagen, blende alle Ablenkungen aus, fokussiere dich auf diese Sache?
Das hängt natürlich immer davon ab, in welchem Bereich die Leute arbeiten wollen. Ja? Also ich glaube nicht, in jedem Bereich sind die gleichen Dinge gefragt. So. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die man lernen kann. Der Umgang mit der Stimme ist das eine. So, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig für Frauen. Ich habe von Hause aus jetzt nicht nur so hohe Stimme, aber Frauen kippen ja oft in ihren Stimmen und werden dann als ganz unangenehm empfunden.
Vor allem, wenn sie nervös sind.
Vor allen Dingen, wenn sie nervös sind, wenn sie emotional werden und so weiter und so fort. Und dann irgendwie, und das ist wirklich was, was Physisches, also was du ja auch trainieren kannst, irgendwie mit deiner Stimme unten zu bleiben. So, das ist das Ding. Das wäre, glaube ich, das würde ich Frauen mit auf den Weg geben, wirklich mit ihrer Stimme zu arbeiten, was unangenehm ist, weil das Männern natürlich auch passiert. Männer kippen auch in ihrer Stimme, aber weil sie in den meisten Fällen irgendwie ohnehin schon tiefer sind, fällt es da gar nicht so auf. Aber es
ist es nicht, also wie?
Weil es ist mega, wenn du sagen möchtest, ist das nicht sexistisch? Ja klar, es ist so ein bisschen.
Das ist nicht, ich glaube, das Label hätte ich jetzt nicht gewählt, aber ich möchte schon, weil es eine gesellschaftliche, hat sich so ergeben über Dekaden des Patriarchats oder so, dass man sagt, wir haben irgendwann mal entschieden, dass diese Tonlage und dieses Kippen, das finden wir nicht gut. Das müssen wir jetzt immer wieder wiederholen, dass das verändert werden muss. Also wie denkst du darüber?
Ich weiß nicht, ob das antrainiert ist, das als unangenehm zu empfinden. Ich sage auch nicht, dass es unangenehm ist. Ja?
Es wird als unangenehm häufig wahrgenommen oder dem Label versehen.
Genau, als hysterisch. Ja. So, ne, das ist ja dann oft das, was damit einhergeht. Und ich möchte, da hast du total recht, das ist so eine Sache, wie geht man jetzt damit um? Sagt man, fängst du jetzt das Umerziehen an und zu sagen, ja, aber so sind Frauenstimmen halt, ne, viele? Oder sagst du, solange das noch so ist und wir das steuern können, ich glaube auch, dass es vielen Frauen irgendwie Sicherheit gibt, wenn sie ihre Stimme im Griff haben. Das ist jetzt nicht nur so eine Sache der Wahrnehmung, sondern auch eine Sache von Selbstbewusstsein. Dann da stehen und nicht selber merken, jetzt entgleitet mir das und jeder hört das. So, ja? Sondern von Sicherheit zu sagen, okay, ich habe das zumindest im Griff. So, mich selber dann auch im Griff. Ob man das dann möchte oder nicht, kann ja dann jeder selber entscheiden. So, ne? Aber ich glaube, es gibt einem, wenn du in der Situation bist, Sicherheit. Ob dass du dann eben auch als, weiß ich nicht, vielleicht souveräner oder irgendwie entspannter wahrgenommen wirst oder nicht, es ist ja dann erstmal zweitrangig so. Ne? Aber ich glaube, es gibt einem selber erstmal Ruhe.
Wie macht man das? Also, wenn du sagst, Fokus auf Stimme, also was sind, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ach ja, mache ich sofort, wo gehen die hin, was macht man, wo fängt man an?
Kannst du ganz plump zu einem Gesangslehrer gehen, der bringt dir das bei. Du kannst zu einem Logopäden gehen, der bringt dir das bei. Ich musste das bei einem Logopäden lernen auch tatsächlich, weil ich aber Knötchen auf den, also mit Wasser gefüllte kleine Knötchen auf den Stimmbändern hatte und das dann eben lernen musste, so. Und da, das kann man machen. Ja, beim dieses so halt Bauchatmung, Zwerchfell, all dies, das ist das so. Ne? Dieses ganz, all dies, das. Und das ist so das, was man da machen kann an der Stelle. Und ich glaube, das gibt einem, das sind Atemtechniken auch und so. Und ich hatte das neulich das Gespräch mit meinem Mann, der irgendwie gerade so Atemübungen machen muss, aus einer Vielzahl von Gründen. Und der dann so dann abends auf der Couch immer sagt, kannst du das? Und ich so was. Und sagt, er musst du so und so lange einatmen, so und so lange halten und dann so und so lange ausatmen. Und dann habe ich ihn angeguckt, ich so, ist das eine Frage? Und er so, ja. Und dann meinte er, ich kann natürlich gar nicht das. Und sagt er, mach. Und ich so, ist das gemacht? Dann meinte er, woher kannst du das? Und ich so, Yoga, so ganz blöd, ne? Ich kann das aus dem Yoga und ich kann das auch aus meinem Geburtsvorbereitungskurs. Ich bin eine super Atmerin, ich sag's euch, Leute. aber das sind so.
Ihr habt zwei Kinder, ne?
Zwei Kinder, ja. Und ich habe, das sind so, also an der Stelle nochmal, ne? Es ist Wissen an der Stelle kommt so von den most random places, die man sich so vorstellen kann. Aber als mich so, woher weißt du das? Ich so, ja, Yoga und Geburtsvorbereitung, aber eben auch so, ne? Und übrigens auch Läufer, Leute, die im Lauftraining sind, müssen ja auch ganz krass mit ihrer Atmung arbeiten. Also insofern, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Stellen, an denen man das irgendwie mal lernen oder anwenden kann, so. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich Leuten mit auf den Weg geben würde, richtig ihre die Stimme im Griff zu haben. Und das ist essentiell Atemübungen. So, ja, mhm. So in der Essenz ist das nichts anderes. Und jetzt kann man natürlich da nicht so da sitzen und so, weißt du, so, das geht natürlich nicht in einem Gespräch, aber man kriegt es dann auch unauffälliger hin am Ende, ja. Aber das würde ich jedem mit auf den Weg geben. Und ganz entscheidend auch, ganz plump, ich würde jedem erstmal mit auf den Weg geben, finde eine Position, die bequem ist für dich. Eine Sitz- oder Stehposition, die bequem ist und in der du dich gut, und jetzt kommt wieder so ein Yoga-Begriff, geerdet fühlst. Und so. Aber das ist halt entscheidend. Ich habe mal mit jemandem gearbeitet, den ich so ein bisschen gecoacht habe, so ein bisschen Medientraining gegeben habe, und ich meinte, guck dich mal da 3 Minuten lang an, du wechselst 15 Mal die Sitzposition. Was meinst du, was das für Unruhe ausstrahlt? So, ja, also dass dann irgendwie wirklich so jemand, der sitzt nicht bequem oder der fühlt sich irgendwie unwohl in der Situation. Und dann habe ich dem einmal gesagt, bleib doch, finde mal eine Position, und wenn du in jeder Talkshow gleich sitzt, ist völlig egal, wenn das für dich funktioniert, dann wende das immer wieder an. Ja? Weil in dem Augenblick, wo du gut atmest und gut sitzt, hast du schon mal echt viel geholfen.
Das ist ja auch so ein erdender Punkt dann. Ne? Wenn man das realisiert hat, dass diese Sitzposition, das ist wie beim Yoga, irgendwie Child Pose oder egal welche Position, ne, wo man merkt, okay, das tut mir gerade gut, und das ist vielleicht, gibt auch Sicherheit, ne? Zu wissen, okay, jetzt also sitze ich so und...
Genau, in der Präsentation, egal ob man irgendwie vor keine Ahnung, Zuschauern moderiert, vor Kollegen präsentiert, vor den Chefs präsentiert, was auch immer man da tun muss, ich glaube, du musst immer irgendwie gut atmen und gut sitzen beziehungsweise stehen. Und das ist schon mal, damit ist so viel gewonnen, weil man in dem Augenblick Ruhe ausstrahlt. So. Mhm. Und damit ist schon mal ganz viel gewonnen. Mhm. Ich fuchtel dann noch total viel mit den Armen rum, und bei mir ist auch immer ganz viel Gesichtsdisco, aber das gehört halt auch zu mir. Guck mich.
Was ist Gesichtsdisco?
Mein Gesicht bewegt sich unfassbar viel, wenn ich spreche. Und das Witzige ist, dass ich mir manchmal meine Kinder angucke und sage, ja, bei denen passiert auch so viel im Gesicht. Manchmal sehe ich mich immer noch und denke mir, meine Tesfai, was geht denn da eigentlich alles in deinem Gesicht ab? So, bewegt sich viel, so ein bisschen, jetzt nicht Louis Dufresne-mäßig, aber nah dran.
Jim Carrey.
Nimm dran, nah dran. Na, es ist echt viel, was da passiert. Und ich sehe es wirklich mit meinem Sohn.
Wo
ich
also man kann dir so das Gedankenkarussell manchmal ablesen.
Ja, nee, gar nicht so das, sondern ich glaube, ich habe einfach in meinem Gesicht passiert viel, wenn ich spreche. Also so, meine Augenbrauen bewegen sich viel. Deshalb denke ich auch mal so, wenn ich mal jemals Botox machen würde, würde es die ganze Welt sofort merken.
Merkst du das von dir selbst oder weil du das jetzt gesehen hast von dir?
Nein, ich weiß, dass es passiert. Ich merke es natürlich nicht. Ich merke es natürlich nicht. Das ist ja, also ich bin mir auch nicht jeder Regung bewusst. Ich weiß ja nicht, was meine Augenbrauen machen. Manchmal ja auch unbewusst. Ne? Meine eine linke, meine rechte Augenbraue führt, glaube ich, auch echt irgendwie so ein Eigenleben. Ich weiß auch nicht, was mit der ist, aber ist einfach so. Aber ich sehe das lustigerweise bei meinen Kindern sehr, bei dem einen Kind mehr als bei dem anderen, wo ich auch so denke, boah, das ist so viel los. Wie das auch bei so einem Dreijährigen dann halt manchmal da sind, ist es wirklich Gefühlskarussell, was du beobachten kannst und es spielt sich alles in diesem kleinen Gesicht ab. Und ich sage, ma, I feel your pain. So. Aber ja, solche Dinge halt. Aber das ist ja dann auch, wie gesagt, das ist dann halt Charakter. Ja? Also ich mache viel mit den Händen, ich spreche viel mit den, so, ja, was soll das? So genau wie Angela Merkel irgendwann mal sich die Raute angewöhnt hat, werde ich mir die Raute nie angewöhnen können. So, it's not my character.
Mit welchem, weil wir mit einer sehr tiefen Frage überhaupt in das Gespräch gestartet sind.
Ja, so viel zu, lass uns mal ganz soft anfangen. Ich so, okay, wow.
Mit welchem Gemütszustand bist du in dieses Jahr gestartet? Ne, du hast vorhin wir haben aus dem Fenster geguckt, hast gesagt, es ist der längste November und wir haben Februar, den es irgendwie gibt oder den man sich…
Der graue Filter über der Stadt.
Der graue Filter über der Stadt. Mit welchem Gemütszustand sowohl auf dich als Person bezogen, als auch generell, was so vielleicht unsere Gesellschaft angeht und die Welt um uns herum, bist du in dieses… in dieses Jahr und in diese neue Dekade gestartet?
Ja, ich muss mal sagen, es war die allererste Dekade, bei der ich mir wirklich bewusst gemacht habe, dass gerade 10 Jahre vorbeigegangen sind. So, ne? Also ich glaube, ich hatte das nicht irgendwie 2009, da hatte ich das nicht, so dass ich dann dachte so, boah, jetzt geht aber hier eine neue Dekade los. Vielleicht 99, weil es ja auch so Millennium war. Aber auch da war man, oh, das Jahrtausend und so, aber nicht wirklich so in diesen ja durchaus greifbaren 10-Jahre-Schritten. So, ja, ne? Also das hatte ich das allererste Mal, wahrscheinlich auch altersbedingt, 2019, dass ich mal gedacht habe, boah, was ist eigentlich in den letzten 10 Jahren passiert? Und da muss man aber auch sagen, sind für mich persönlich ganz viele Sachen passiert, von denen ich sagen würde, die haben mich so erwachsen gemacht, das erste Mal. Mhm.
Was sind Kinder, das? Kinder
heiraten, solche Sachen, so die Klassiker, so, wo man denkt, boah, das. Aber auch so Abschiede, so Todesfälle und solche Sachen. Ne? Das war so das erste Mal, dass man sich denkt, das ist jetzt in einem überschaubaren und auch greifbaren Zeitraum passiert. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, war gut. So, die Dekade war gut, ich glaube privat, vielleicht noch ein bisschen besser als beruflich, glaube ich. Ne? Wie gesagt, 2 tolle Kinder, einen tollen Mann und so.
Wie alt sind deine Kinder?
Fast 5 und 3. Sehr nah beieinander. Wie auch schon gesagt, es war halb so geplant. Halb nicht. So. Und also das war gut und dann war aber auch, ist ja auch gesellschaftlich einfach relativ viel bei uns in den letzten 5 Jahren passiert, viele Dinge, bei denen ich mir durchaus auch, das muss man genauso sagen, Sorgen mache, so, bei denen ich in der Zwischenzeit, kann man das auch so sagen, weil 2020 ist auch schon irgendwie gefühlt 3 Jahre lang, ja. Die mir in der Zwischenzeit auch Angst machen. Also ich bin relativ hoffnungsfroh gestartet und gedacht, machen wir es jetzt besser, so, weil wir können alle irgendwie mit einem Clean Slate anfangen und dann passierte Januar und du warst so, bitte?
Smack, smack, smack.
Smack, smack, smack. 2019 ist aber auch schon so zu Ende gegangen und deshalb war ich so, boah.
Wenn du sagst, Sorgen, die zu Angst sich, ist das eine Sorge, die zu Angst geworden ist oder es gibt eine Portion Sorgen und es gibt jetzt neue Ängste oder kannst du da mehr ein bisschen mehr zu sagen? Was bereitet dir Sorge?
Also ich bin eine schwarze Frau, so, ja, und in dem Zusammenhang gibt es viele Dinge, die mir Sorgen machen. Die Tatsache, dass wir seit weiß ich nicht wie vielen Jahren über Dinge sprechen, die sich schlicht und ergreifend nicht verändern, also Frauenthemen, die sich nicht verändern, die Gleichstellung von Frauen und so weiter und so fort, wo ich auch so denke, ja, dafür sind auch Menschen in den 70ern, in 60ern und 70ern schon auf die Straße gegangen, und es ist einfach 2019 und wir müssen uns immer noch über ganz grundlegende Dinge verständigen. Das ist schon mal einmal Frustration an der Stelle und dann aber natürlich auch das Gefühl, dass man gerade mitbekommt, wie das jetzt noch einmal so richtig ins Extrem ausschlägt, bevor es vielleicht dann nochmal doch irgendwie
sich wieder
so ein bisschen einpendelt. Ich habe das Gefühl, weil du es auch vorhin schon gedroppt hast, das Patriarchat schlägt gerade jetzt nochmal mit aller Kraft zurück. So, ne?
Der Angst um Status.
Genau. Der Angst um Status, um Ressourcen, um Macht und all diese Dinge. Da ist gerade richtig Untergangsstimmung, habe ich so das Gefühl. Ne?
Merkst du das, sorry, wenn ich einmal unterbreche, merkst du das in deiner Branche auch nochmal?
Na klar, merke ich das in meiner Branche auch nochmal.
Also gibt's so.
Ja, ich kann dir das ganz genau sagen. Es hat sich nichts daran verändert, wie Frauen in bestimmten Themen gesehen werden. Zum Beispiel, dass dass Leute dir einfach bestimmte Kompetenzen nach wie vor absprechen. Und es liegt einzig und allein an der Tatsache, dass du eine Frau bist, dass du eine bestimmte Art und Weise hast, dich anzuziehen und vielleicht auch eine bestimmte Art und Weise hast, zu sprechen. Damit wird dir sofort jede Kompetenz abgesprochen. Und dass das im Jahr 2019 immer noch so ist, ist einfach eine Unverschämtheit so. Das ist noch nichts mal mehr, was mich traurig macht, ne? Sondern es macht mich in der Zwischenzeit wirklich wütend so. Aber das ist so, dass man sich dann auch einfach denkt, okay, I see you, so, weißt du? Gut, dann muss man es halt anders machen. Das ist halt so das Ding. Für mich hat sich auch irgendwie die Richtung, in die wir das Gespräch führen müssen, ein bisschen verändert, aber dazu vielleicht dann nochmal später mehr. Ich muss jemanden, der das nicht sehen möchte, gar nicht mehr davon überzeugen, dass es aber so ist. Darauf war ich vielleicht früher noch so irgendwie ein bisschen angewiesen.
Also sozusagen, ne? der Überzeugungskampf.
Nein, ne? Ich muss gar niemanden mehr überzeugen.
Der ist, glaube ich, auch irgendwann
durch.
Ich glaube,
ja. Frauen haben auch dieses Erziehen und Erklären. Ne? Ja. Das ist ja auch, ne? Man hat immer noch das Gefühl, man muss sich jetzt erklären.
Genau,
also so manche Themen sind, nee, die sind durcherklärt, ja. Die sind durchgesprochen und die sind abgehakt und jetzt wird umgesetzt.
Genau, und wenn du das nicht oder wenn du das dann nicht sehen möchtest an der Stelle, ist das einfach überhaupt gar nicht mehr mein Problem. Ja. So, das ist so das, was letztes Jahr dann auch war. Also wir als Frauen reden uns schon den Mund fusselig und ich glaube aber, da ist es dann irgendwie so eine Sache von der Zahl. Wir sind einfach wirklich viele so und müssen uns dann an der Stelle aufeinander konzentrieren und auf all diejenigen, die uns als Allies, das Wort ist ja auch immer so ganz viel irgendwie da und präsent, mit all denjenigen einfach eigene Strukturen umsetzen. So, das ist so, da bin ich jetzt angekommen. Ja. So, ne? Und dann kommt dann noch die andere Komponente dazu. Ich bin eine schwarze Frau in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. So. Das heißt, ich bin dann nochmal mit einem anderen Set von Problemen konfrontiert und gehe natürlich auch nochmal ein bisschen anders durch meine Welt an der Stelle. Ja? Also wenn dann irgendwie ich will nicht sagen Flüchtlingswelle, ich will auch nicht sagen Flüchtlingskrise, ich sag mal Fluchtbewegungen von 2015. Dieses Land verändern, aber auch gar nicht so verändern, wie viele Menschen Angst haben oder sich einbilden. Ne? Das ist das. Das ändert was und in der Zwischenzeit jetzt auch mit den ganz jungen Dammbrüchen, Tabubrüchen und so weiter und so fort.
Welche?
Thüringen.
Ja.
Thüringen ist ja ein sogenannter Dammbruch gewesen, ja. Und wurde auch so bezeichnet. Ist nicht nur so genannt, sondern tatsächlich, da ist einfach eine Grenze nachhaltig. Ist völlig egal, ob der Mensch dann 24 oder 25 Stunden später zurücktritt oder nicht. Es ist völlig egal.
Also für die es nicht gehört haben.
Ach so, ja. Also ich kann es nochmal, die FDP, genau, Wahl zum Ministerpräsidenten, eigentlich hat Rot-Rot-Grün eine Minderheitsregierung angestrebt und dann hat sich aber im dritten Wahlgang, nachdem sich für Bodo Ramelow den amtierenden Ministerpräsidenten der Linken keine Mehrheit abzeichnete, einen Kandidat der FDP aufstellen lassen, der mithilfe der Stimmen der AfD dann auch tatsächlich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.
So. Und das Amt ohne mit der Wimper zu zucken
angenommen hat.
Und dann auch noch rechter Flügel AfD, ne? Also noch
genau, es ist nicht irgendeine AfD, ja. Es ist jetzt nicht die Berliner AfD, es ist die Thüringer AfD, deren Vorsitzender der Höcke ist und der nachweislich ein Faschist ist, ja. Ein Antisemit ist und auch ein Rassist ist, so fertig, ja. Und dazu sagen so, ja, aber es ist halt ein demokratischer Prozess und das sind halt so die Regeln. Da denkst du dir so, nee, das hast du gewählt und das ist für dich okay, aber dazu musst du dann am Ende des Tages auch stehen. Ne? Wenn dann so Christian Lindner hinterher kommt und sagt, wir wussten von nichts, und denkst du dir auch so, bitte,
wie? Und es gibt ja Papiere.
Es gibt einen Paper Trail, wie man so schön sagt. Ja, es gibt also wirklich eine Papierspur, bei der sich nachweisen lässt, so, dass sie wussten, worauf sie sich da einlassen, dass sie es trotzdem gemacht haben, jetzt ist der Schaden halt da. So. Ja. Und das sind schon so Sachen, wo ich so denke, wenn die sogenannte bürgerliche Mitte so agieren kann, wie so, wo ist denn da unsere Gesellschaft? Und das sind dann schon so Sachen, die mir gar keine Sorgen mehr machen, das macht Angst. Mir schon Angst.
Mhm. Ja. So. Du meintest eben so, als schwarze Frau bist du mit allen möglichen Problemen konfrontiert. Was sind das für Probleme? Was sind die Konfrontationen oder womit wirst du konfrontiert?
Ja, wenn man immer sagt, ich werde mit solchen Dingen konfrontiert, dann ist es jetzt natürlich nicht so, dass alle 2 Meter mir jemand auf der Straße irgendwie entgegenschreit, du N-Wort, geh doch wieder dahin, wo du hergekommen bist. Das ist gar nicht das. Ich glaube, das Entscheidende an der Stelle sind das, was Leute nicht verstehen oder oft nicht sehen wollen, sind so sogenannte Mikroaggressionen, also so wirklich kleine Nadelstiche im Alltag, derer sich die Menschen, von denen diese Nadelstiche quasi ausgehen, oft gar nicht bewusst sind. Das Problem ist nur, dass mir das in der Zwischenzeit auch so, ne, auch egal ist. So. Weil du kannst so und so oft davon sprechen, dass man das nicht mag, wenn die Haare angefasst werden, dass man das nicht mag, wenn man die Frage oder den Kommentar bekommt, irgendwie, du kannst aber gut Deutsch. Und dann denke ich mal so, ja, Mann, ich höre das jetzt seit, weiß ich nicht, 35 Jahren. Ja, ich schwöre, ich kann richtig gut Deutsch, im Zweifel besser als du, Mann, weißt du? Also solche Dinge, das sind so, oder weiß ich auch nicht, also alles Mögliche irgendwie, weißt du, ich lebe in Berlin, ich wohne in Charlottenburg, es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag mir irgendwas passiert, aber es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, du merkst es gar nicht, ne, auch in der Wortwahl oder was auch immer, ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich nicht möchte, dass bestimmte Worte in meiner Gegenwart benutzt werden, egal wie du sie gemeint hast, ist völlig egal, ne, viele Leute sagen, ich habe es ja gar nicht so gemeint. Dann sage ich, aber es ist egal, ob du es so gemeint hast. Aber dann sofort in
so einer. Es ist so angekommen.
Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, um das jetzt nochmal ganz kurz euch dann auch nochmal zu Wort kommen zu lassen, dass wir da dass sich da vieles tut, dass ich aber auch schon das Gefühl habe, dass sich viele Menschen immer noch schwer tun mit so Sachen wie White Privilege. Oder strukturellem Rassismus, den überhaupt nicht zu sehen. Grundsätzlich haben wir ein Problem auf der ganzen Welt, auch in Deutschland oder in ganz Europa, mit der Definition von Rassismus. Was ist das? Wann ist der gegeben? Weil keiner möchte als Rassist bezeichnet werden. Das ist das Allerschlimmste. So, ne? Und da scheitert dann oft der Dialog, so das Ding.
Ich glaube, du hattest das mal in einem ganz tollen Podcast, ich mache ein bisschen Werbung für den, weil ich den wirklich großartig finde, Halbe Kartoffel gesagt, den ich wirklich toll finde, sollte sich jeder mal anhören.
Meine Episode besonders.
Ja, deine Episode besonders. Da hast du gesagt, so dieses unconscious bias in rassistischen bei Rassismusfragen. So, das ist etwas, was die wenigsten für sich verinnerlichen, wo ist eigentlich mein unconscious bias, ne? Und wie überträgt sich das auf meine eigene Sprache? Und ich finde gerade so, wenn man sich
nicht nur auf die Sprache, auch auf das Handeln.
Auch auf das Handeln, genau. Aber es fängt häufig mit der Sprache an, ne? Die so ungefiltert verletzlich sein kann, ne? Und jemanden sehr persönlich angreifen kann. Und wenn wir uns jetzt die letzten wirklich paar Wochen, Monate anschauen, das erst, also 2020 Jahres, wie sehr sich auch diese Sprache nochmal verändert hat, finde ich. Ne? Also sowohl auf Papier, im Netz, in TV-Shows, im Radio, in Gesprächen, die man sonst so führt. Kann man das noch retten? Kann man da noch, also was muss passieren, dass wir wieder zu einem Diskurs kommen können, der von Respekt dominiert ist und wo wir uns bewusst machen, wie, was Sprache auch anrichten kann.
Was zum Teufel wir da eigentlich sagen. Ja. So, ja. Ja. Also das ist so das Ding, also weißt du eigentlich, was du gerade gesagt hast? Ich hatte das tatsächlich auch neulich mit jemandem, den ich tatsächlich sehr gerne mag, der dann auch irgendwas gesagt hat, wo gar nicht mich betreffen, sondern eine andere Bevölkerungsgruppe betreffen, wo ich gesagt habe, bist du dir dessen bewusst, was du gerade gesagt hast? Und dann zuckte sie so und meinte so, das habe ich gerade echt gesagt. Ne? So manche Sachen, die in den Sprachgebrauch übergegangen sind, über die man gar nicht mehr nachdenkt. So,
magst du sagen, was es war?
Ja, sie hat irgendwas gehört. Sie hat gesagt, sie hätte irgendwas entweder bis zur Vergasung gemacht oder gesagt oder irgendwie so. Und dann habe ich die so angeguckt und meinte so, ist das dein Ernst? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da meinte. Ich so, du hast gerade das und das und das gesagt. Ich will es noch nicht mal wiederholen. So, ne? Also, du hast gerade das und das gesagt. Ich so, ist dir denn bewusst, mit welchem Bild du da arbeitest? So.
Das meine ich, mit dieser unbewussten, ja,
genau,
falschen Sprache. Ne?
Also ist das dann unbewusst unangebracht?
Es ist beides, das ist offensichtlich. Beides, ja. Unbewusst, ja, und unangebracht. Genau, komplett.
Es ist unbewusst unangebracht, ja.
Ja. Ja, ja. Also, aber also, das ist ja der Punkt, mir ist das manchmal ein bisschen zu anstrengend geworden, darüber nachzudenken, ob das bewusst oder unbewusst ist, weißt du? Hm. Das ist mein Problem.
Weil es eigentlich keinen Unterschied macht.
Weil es keinen Unterschied macht, es ist gesagt, es ist in der Welt. Ja, ja. So, ja, ne? Ja. Und da
es
sind
darf
wir,
keine Entschuldigung sein, ach, nee, das mache ich total unbewusst, ja, und gebe damit die Verantwortung ab für meine Worte oder meine,
genau,
Handeln.
Genau, und das passiert ganz oft in vielen Bereichen, auch zum Beispiel in Bereichen Antisemitismus, dass Leute Dinge sagen, und das meine ich doch nicht so. Listen, es ist
ich bin
völlig,
ja, kein Rassist, aber, genau, ich wollte jetzt dazu was sagen, was vielleicht so rassistisch sein könnte. Aber
was
ich habe ja einen Disclaimer gesagt, genau, dass ich das nicht bin.
Genau, weil keine, also so, das ist die Frage ist, jeder, der rassistische Dinge tut, automatisch ein Rassist, wenn du jetzt mal ganz, oder andersrum.
Ganz trocken definiert.
Genau, ja, jemand, der rassistische Dinge sagt oder antisemitische Dinge sagt, ja, ohne jetzt mal bei der Tat zu sein, weil das ist ja dann nochmal eine Stufe weiter. Aber ist das dann sofort ein Rassist? Ist das dann sofort ein Antisemit? Und die Frage, die Antwort lautet in der Zwischenzeit ja, ja.
Wie untermauerst du das, das ja? Also wie, warum ja?
Weil es gesagt ist. Ja, okay. Also so, das ist ja die Sache so, nach dem, um jetzt mal wieder so ein englisches Ding zu bemühen, if it walks like a duck, talks like a duck, it's probably a duck, so, weißt du so. Wenn du, und ob das bewusst ist oder nicht bewusst ist, sei erstmal dahingestellt. So, weil es gibt ja auch Aussagen von amerikanischen Wissenschaftlern, die sagen so, naja, jeder von uns ist irgendwie rassistisch, weil wir in ein rassistisches System hineingeboren werden. Und dann ist es im Grunde genommen unsere bewusste Aufgabe, uns aus diesem System, das auch stark sexistisch ist übrigens, ja, uns da wieder rauszuarbeiten. So, ja. Das ist so unsere Aufgabe. Deshalb ist es ja erstmal in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm, wenn du Dinge sagst. Ich kann euch ein Beispiel geben. Ich war mit meinen Kindern bei, so ungefähr anderthalb Jahre her, ein bisschen weniger, bei einem
Ich wundere mich die ganze Zeit, dass ich noch nicht huste.
There it is.
There it is.
Ich hab's für dich übernommen.
Ja, danke.
So. Also, ich war mit meinen Kindern vor etwas mehr als einem Tag bei so einem, einem Jahr, bei so einem Nikolaus-Ding. Da ist er so quasi auf der Straße, das ist so bekannt, das ist ein Nikolaus. Und der vergibt dann irgendwie an die Kinder der Nachbarschaft kleine Geschenke und so. Das ist so eine Initiative von verschiedenen Shops, die sich da so zusammengetan haben. Ist ganz süß. Da ist immer ganz viel los. Und natürlich hat dieser Nikolaus auch seine Gehilfen dabei. Das ist ja zum einen manchmal der Knecht Ruprecht. Und dann gibt es ja aber auch so diese Tiroler Figur, deren Name mir nicht einfällt. Da komme ich gleich noch drauf, das ist auch so eine Art Erdmensch sozusagen. Das ist auch sozusagen der österreichische oder Tiroler Knecht Ruprecht, der in Süddeutschland wohl auch so ein bisschen verbreitet ist. Das wusste ich nicht so. Das ist das. Also es gibt das Konzept von Gut und Böse. Ja? Mhm. Get it. Okay, fein. Jetzt gehen wir dahin. Und es ist wahnsinnig viel los. Ich gucke so um mich. Ich bin natürlich auch, wie oft, das ist aber auch nicht dramatisch, daran habe ich mich gewöhnt, so die einzige schwarze Frau mit ihren Kindern. Ja, mein Partner ist weiß, also wir haben quasi Mixed-Race-Kids. So, komm da an, ist viel los. Und diese Figur, deren Namen mir einfach nicht einfallen möchte, die ist angemalt. Also ganz dunkel angemalt, das ist das eine. Und die hat aber auch eine Afro-Perücke auf. Und ich gucke das so an und gucke und denke, bin ich jetzt die Einzige, der das auffällt? Oder stört sich da noch irgendjemand dran? Oder bin ich wirklich die Einzige, die sagt so, Moment mal, was hat denn die Tatsache, dass das ein sogenannter ist ein Erdmensch, der lebt irgendwie im weißt du, so in den Höhlen, irgendwo unten und so, ne? Denke ich, ja, okay, I get it, aber warum sieht der so aus, wie er aussieht? Weil der hat jetzt nicht nur Dreck im Gesicht, sondern er ist schwarz angemalt. Und warum hat der eine Afro-Perücke auf? I don't get it, so, ich verstehe es nicht. Habe ich das erstmal irgendwie so passieren lassen und dann hat es mir aber auch keine Ruhe gelassen. Und ich bin dann am nächsten Tag hingegangen und habe gesagt so, hey, danke für gestern, aber ganz kurz, was war das? Der heißt Krumbach oder irgendwie sowas heißt der? Keine Ahnung, warum sah der denn so aus, wie er aussah? Dann guckte der Mann mich so an und meinte so, wow, okay. Er hat mir das dann eben kurz erklärt und hat dann aber auch natürlich selber gemerkt, dass ihm das nicht aufgefallen ist und hat sich dann dafür entschuldigt, so. Und das war für mich ganz entscheidend, dass die Entschuldigung vor der Erklärung kam. So, ne? Das ist nämlich die richtige Reihenfolge, zu sagen, oh mein Gott, das war uns überhaupt nicht bewusst, tut uns wahnsinnig leid. Das war überhaupt nicht richtig. Na klar, hätten wir das anders machen können. Ich meinte auch so, I get it. Und dann meinte er, dass diese Figur ist halt so und so und so und so angelegt. Und deshalb irgendwie war der halt dunkel angemalt. Ich so, but listen, Dreck im Gesicht haben und einfach schwarz angemalt sein, ist das eine. Und wenn das wirklich so ein Erdmensch, so ein Höhlenmensch ist, irgendwie
braucht
so,
er nicht diese Perücke.
Braucht er keine Afro-Perücke, weil dann hat er keine Afro-Haare. Zieh dem eine blonde Perücke auf, die du dann irgendwie dreckig machst. Dreck machst, ne? Weil das ist so ein Bild, was du dann sofort irgendwie in den Köpfen von kleinen Kindern, das sind Kinder, dann, die da sind, entstehen das, weil das ist der Gute und das ist der Böse. So, das ist, was passiert, wenn du irgendwie nicht gut bist, kriegst du den ab. So, ne? Wo ich mir auch so denke, ja, das brauche ich nicht. Ne? Wirklich überhaupt nicht. Und dann haben wir uns da kurz drüber unterhalten. Und das war's. Er hat das angenommen und das war für mich entscheidend. Weil das Ding ist nicht, wer geht fehlerfrei durchs Leben? Keiner von uns, auch ich nicht, gehe fehlerfrei durchs Leben. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit der Kritik oder wenn, das ist ja nicht mal eine Kritik, das ist nur eine Anmerkung, hör mal, das ist nicht okay, wie gehen wir dann damit um? Und was mich in der Zwischenzeit nervt, ist, wenn Leute sofort in die Defensive gehen, weil sie auf gar keinen Fall irgendwie das Label Rassist abbekommen möchten, auch wenn sie gerade was klar Rassistisches wie dieser Figur gemacht haben. So, ne? Das möchte aber auf gar keinen Fall irgendjemand irgendwie nur im Ansatz über sich gesagt bekommen. Und das ist genau das, wo wir dann nicht mehr ins wirkliche Gespräch, in die wirkliche Konversation übergehen, wo ich dir dann vielleicht auch noch erklären mag, was mich daran gestört hat. So. Wenn ich dir sage, du, das war nicht okay, und dann sofort kommt, warum? Nicht erst so, es tut mir leid, ich war mir überhaupt, was hab ich denn gemacht?
Erklär's mir. Ja, genau, mir. Wenn ich es nicht selbst
Ich will es verstehen. Und das ist so das, wo ich in der Zwischenzeit auch sage, nee.
Ja, es ist ja, in Holland ist das Bild, ist die Diskussion ja auch jetzt mal um den Nikolaus und diesen, ja, also das.
Schwarze Piet oder wie
er heißt. Schwarze Piet, genau. Ja. Und das, wie das immer noch so, ja, egal. Also du hast danke für die Geschichte.
Ja.
Du hast vorhin ein Wort benutzt im Zusammenhang von Frauen und Gleichstellung, Allies. Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich in unserer Gesellschaft auch Allies zeigen, wenn es um Rassismus geht? Oder was wünschst du dir, was Allies noch leisten können, um euch den Druck wegzunehmen, immer wieder in diesen Erklärungsmodus zu kommen oder in diesen Aufmerksamkeitsmodus zu kommen. Ne?
Du meinst der Erklärungsmodus, in dem ich mich jetzt auch gerade befinde?
Nee.
No offense. Genau. Tatsache ist es so, entscheidend ist, gibt es die Allies? Ja. Gibt es genug? Nein. So, ja. Mhm. Weil das Ding ist, Rassismus ist ja kein schwarzes Problem.
Genau.
Rassismus ist ein weißes Problem. Und entscheidend ist, dass man Strategien entwickelt, in denen man über Rassismus sprechen kann und dazu ein Bild hat, ohne über Schwarze zu sprechen. Mhm. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Also, das Gespräch, das wir jetzt miteinander führen, müsstet ihr im Grunde genommen viel öfter mit euren Freunden und euren Bekannten führen, als jetzt mit mir. So, ne? Dass ich natürlich aber jetzt hier bin und da vielleicht auch nochmal aus eigener Erfahrung sprechen kann, das ist verständlich, deshalb ist alles gut, ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Aber das ist tatsächlich das Ding, dass viel zu sehr das an den eigentlichen schwierig. Ich muss mir kurz überlegen, wie ich das genau ausdrücken möchte. Aber tatsächlich ist es wichtig, dass Weiße sich miteinander austauschen, statt immer, also zu dem Thema, und von in Anführungszeichen ihresgleichen darauf angesprochen, an der Stelle auch herausgefordert werden und da die unangenehmen Gespräche führen, statt dass ich sie immer führen muss.
Ja, ich finde das super, weil das ist genau übertragbar auf Sexismus auch und Frauen, ja. Frauen und Männer. Also, ne, deswegen ist so ein Ursprung dieses Podcasts oder Role Models ist, dass wir nur Frauen interviewen, aber es sind nicht nur Frauen, die Frauen interviewen, sondern hier sitzt auch ein Mann. Mhm. Also ich sitze auch hier, weil ich, ne, also und ich glaube, das wollten wir damit, nicht Beitrag, aber die Wichtigkeit zeigen, dass man dieses Gespräch gemeinsam führen muss, dass nicht Sexismus oder Frauen oder Empowerment von Frauen nur ein Frauenthema ist. Gespräch müssen Männer auch führen.
Es ist nämlich im Grunde genommen, wie Frauen untereinander müssen nochmal ein ganz anderes Gespräch führen als Frauen mit Männern und Männer unter sich vor allen Dingen. Mhm. Ja. Und das lässt sich fast eins zu eins auf das Rassismus-Thema übertragen. Absolut. Schwarze oder People of Color, Black People of Color, Indigene.
Indigenous,
das hat mir gerade gefehlt, ja. People of Color müssen untereinander ganz andere Gespräche führen, als es sie über diese, ich will jetzt nicht sagen Rassengrenzen, aber über diese Trennung hinaus gibt oder hinweg gibt. Und dann müssen natürlich auch Weiße nochmal ganz andere Gespräche miteinander führen, genauso wie Männer in diesem Zusammenhang ganz andere Gespräche nochmal führen müssen, weil Sexismus ist kein Frauenproblem, es ist ein Männerproblem. Mhm. So. Und das ist nämlich genau das, weswegen ich auch vorher noch kurz gesagt habe, an wen sich die Konversation, die ich führen möchte, richtet, das hat sich in den letzten Jahren stark verschoben.
Ja. Ja.
Weil ich einfach müde irgendwie darüber geworden bin, mich ständig erklären zu müssen. Mhm. Ne? Über Dinge, die man einfach, die ein Google-Search away sind, so, weißt du? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, auch an der Stelle. Und deshalb, wenn man jemand sagt, wie bin ich ein guter Ally, ist man ganz einfach ein guter Ally, indem man sich, wenn man schwarze Freunde hat, mit denen nochmal Gespräche führt und das Wissen, dass man entweder firsthand irgendwie sich geholt hat oder meinetwegen auch angelesen hat, ne? Dass man das weiterträgt und wirklich eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema führt und auch guckt, wo profitiere ich von dieser Struktur, die sich da aufgebaut hat, was kann ich tun und wie kann ich quasi andere dafür sensibilisieren. Ja? Also es muss jetzt nicht jeder mit irgendwie so einem mit so einem Aufklärungsding in die Welt gehen und sagen, oh, hier, ich bin so eine Jeanne d'Arc und ich, ne, das auch nicht. Aber es gibt genügend Anlässe im Alltag, das unterzubringen.
Hast du vielleicht drei
Kann ich ganz kurz? Ich hatte eine ganz, weil das total gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich hatte eine, so einen persönlichen Moment, wo ich gemerkt habe, dass kleine Schritte eine total große Wirkung haben können. Und das war über Weihnachten. Ich war zu Hause bei meiner Familie und hatte während der Weihnachtstage zum ersten Mal irgendwie wieder Zeit, ein Buch zu lesen. Und eine Freundin von mir, Kübra Gümüşer, hat mir ihr Buch zum Vorlesen, also es war noch gar nicht auf dem Markt, hatte mir das geschenkt. Und ich habe das verschlungen und wir saßen irgendwann zusammen und waren so in so einer sehr irgendwie offenen Diskussion. Und da sind mir so ein paar Ausdrücke aufgefallen in dieser Diskussion. Und weil mir dieses Buch natürlich gerade so diese Diskussion um Sprache und was machen wir mit Sprache, was bedeutet Sprache, welche Macht hat Sprache, so bewusst war, habe ich dann das Gespräch unterbrochen und habe gesagt, ist euch aufgefallen, welche Worte ihr gerade wählt und wie ihr gerade über dieses eine Thema sprecht?
Weißt du noch die Worte?
Ja, also weiß ich und ich werde jetzt auch nicht sagen, wer das in meiner Familie irgendwie gesagt hat.
Aber nur so ein Beispiel für was für ein Wort. Das
genau, war. es ging im Prinzip um die Flüchtlingsbewegung und wir haben darüber diskutiert und so die politischen Ereignisse, die sich damit, die damit einhergegangen sind in den letzten 5 Jahren. Und diese beiden Personen gucken mich an und sagen, du hast vollkommen recht. Ja, ist mir nicht aufgefallen. Und dann haben wir weiter diskutiert und am nächsten Tag kam dann die andere Person nochmal auf mich zu und sagte, das ist total, ja, das hat bei mir irgendwie einen Prozess gestartet, anders oder bewusster mit meiner Sprache umzugehen, weil ich vorher nicht darüber nachgedacht habe. Und das sind so mini kleine Momente, die man sich selbst bewusst machen muss, wo man wirklich was verändern kann.
Ich finde,
und das ist gar nicht so, also das ist gar nicht so diese Oberlehrerin Attitüde, sondern wirklich so, macht euch das ganz kurz bewusst, welches Wort ihr genannt habt oder welches Wort ihr verwendet habt und wir können weitersprechen, aber beim nächsten Gespräch denkt an diesen Moment. Ne? Und da das Buch war natürlich mir in dem Moment total bewusst, weil das genau das anspricht, ne? Welche Macht negativ und positiv Sprache haben kann.
Was ich an dem Beispiel so schön finde, ist, dass du nicht hingegangen bist und das kritisiert hast, was sie gesagt haben, sondern einfach nur gespiegelt hast. Und
genau.
Hast gesagt, hast du gehört, was du gesagt hast? Und das heißt, da gibt es keine Defensivreaktion oder Verteidigungsreaktion, sondern eher so ein Verarbeiten. Sagen, was habe ich denn gesagt? Und dann entscheidest du selbst, ach stimmt, ne? Das muss ich nochmal hinterfragen. Und das war mir gar nicht bewusst. Oder und statt zu sagen so, nee, ich meinte das aber gar nicht. Oder ich,
ne, so. Genauso wie das halt Beispiel, was du angebracht hast. Ne? So die erste Reaktion war entschuldigen und dann erst, ja, okay, ja, wir haben, das war uns nicht bewusst, dass das falsch ist, ne? So wie wir das geplant haben oder wie wir das umgesetzt haben. Aber ich glaube, das in so Gesprächen mit Freunden, Bekannten, einfach anzusprechen.
Um das jetzt nochmal abzuschließen, ne, mir ist natürlich schon klar, dass vieles auch eine Frage von Zugang ist.
Ja, ja? Stimmt.
Also das muss man an der Stelle schon nochmal sagen. Ich weiß ja, ich habe Familie im ländlichen Raum, weiße Familie im ländlichen Raum, bei denen das natürlich nicht, die Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht zu ihrem Alltag gehört. Das ist mir total bewusst, das weiß ich. Ne? Und ich glaube, auch an der Stelle gibt es auch viel Nachsicht. Die Frage ist ja immer nur, wie geht man dann mit eben dem, was, weißt du, wie geht man damit um, wenn man einmal darauf gestoßen wurde oder hingewiesen wurde oder den Spiegel vorgehalten bekommen hat. Das ist ja das Problem. Ja, dann zu sagen so, oh, okay, krass, cool, danke für den Hinweis, wird mir nicht passieren, sorry, das war überhaupt nicht meine Absicht, so und so und so und so. Das ist so, das ist für mich die einzige akzeptable Variante, damit umzugehen. Oder zu sagen, ich werde mir da, wenn das Vertrauensverhältnis geschaffen ist und so, dann kann man natürlich auch direkt die Person fragen, nicht einfach jeden x-beliebigen auf dem, weil das ist nicht deren Aufgabe oder seine Aufgabe, ja, auch immer auf der Straße fragen, aber ich weiß, dass das viel mit Zugang zu tun hat, mit dem Thema auch wirklich firsthand konfrontiert sein zu tun hat, weil sonst passiert das alles in so einem abstrakten Raum, was es natürlich wahnsinnig schwierig macht. So, ich weiß das, da führt man dann auch zum Beispiel einfach manchmal in der Familie Gespräche, wo einfach die Erkenntnis und das Verständnis für das Thema nochmal ganz anders dann präsent ist, in dem Augenblick, wo man wirklich auf einem persönlichen Level davon, betroffen ist ja keine Krankheit, aber wo es einen dann einfach nochmal berührt, so nochmal ganz anders. Das ist mir schon klar. Aber grundsätzlich geht es mir in der Art und Weise, das Thema zu thematisieren, kein guter Satz, aber ihr wisst, was ich meine, geht es mir nur darum, wirklich grundsätzlich so eine Art Sensibilisierung zu machen, Leute dafür zu sensibilisieren, dass es dieses Thema gibt und dass, wenn es einem das nächste Mal begegnet, nicht sofort persönlich zu nehmen und dann sofort in diese Defensivhaltung zu gehen, um zu sagen, ja, aber ich bin ja nicht du, ich bin ja nicht dies und ich bin nicht jenes. Und ich bin auch der Meinung, du, natürlich hast du recht und Isa, du hast es super klug gemacht, zu sagen, so, hier ist der Spiegel, habt ihr das eigentlich gemerkt? Das ist aber im Alltag nicht immer möglich, vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der selber betroffen ist. Voll. Und so. Ja, ja. Da bist du manchmal so
Ja, ja.
Das ist eine andere Emotion.
Genau, ja. Also, dass du auch sagst, so, oh nö,
ja, ja, das
so gar nicht. Ne?
Kann ich
dann ist natürlich auch so, klar, verursacht das dann natürlich auch so eine Defensivhaltung vielleicht sofort, ne? Aber das ist mir dann auch egal.
Ja.
So, ich möchte einfach nur in dem Augenblick, wo ich dieses Gespräch führe, erstmal eine Art von nicht mal vielleicht Verständnis haben, sondern einfach erstmal wirklich hören, was da gesagt wird. Ja? Und da kommen wir ja oft gar nicht hin, weil dann sofort, ich will nicht jetzt wieder so einen Begriff, aber White Fragility reinkommt und so, ne, diese Fragilität, alles so Snowflakes und so, aber nein, eben ich auch. Und ich, das ist, weil es sind wirklich oft Nuancen, es ist oft auch falsche, nicht mit dem Thema auseinandersetzt, also andersrum, ich muss es nochmal sagen, also es ist oft was Unbewusstes, jetzt noch einmal, also es ist oft was Unbewusstes und es ist aber auch oft, die schwierigsten Gespräche an der Stelle führe ich mit Menschen, die von sich selber behaupten, überhaupt gar kein Problem an der Front zu haben, ja? Weil da kommst du gar nicht hin. Und das ist richtig, richtig nervig, weil wenn dir jemand sagt, I don't see color, bin ich schon raus aus dem Gespräch. Ja, wenn mir jemand sagt, ich sehe das gar nicht, dann sage ich, aber ich will ja, dass du das siehst, ne? Ich will, dass du siehst, dass es zwischen uns einfach einen Unterschied gibt und dass dadurch meine Realität eine andere ist als deine Realität. Ich möchte, dass du das siehst. Was ich aber nicht möchte, ist im gleichen Augenblick geothered werden, so, ja? Like I'm the other. So, das ist ganz schwierig. Das sind zwei sehr, weil es halt super abstrakt ist, das verstehe ich, aber erstmal dahin zu kommen, wirklich zuzuhören, Dinge zu sehen und anzunehmen, dann im nächsten Schritt, das ist das, worum es mir geht. Und wo wie gesagt, Allies sich gegenseitig andere Weiße quasi darauf aufmerksam machen können. So.
Ja, wir gucken uns gerade an.
Wer macht das schlicht? Nein, das könnt ihr untereinander ausmachen.
Isa, schieß los.
Weil ich dich vorhin gefragt habe, wir starten in diese neue Dekade und du hast gesagt, die letzten 10 Jahre waren total gut, so zusammengefasst. Was nimmst du dir vor, dass die nächsten 10 Jahre auch gut werden? Also planst du soweit, denkst du soweit oder vielleicht auch gar nicht, bist du so der im Moment Mensch? Oder, also, ne, wie gehst du so dieses Thema an, so was macht mich zufrieden, was will ich, wenn ich in den nächsten 10 Jahren zurückgucke auf 2020, wie die neue Dekade gestartet ist, was will ich da fühlen?
Das denken? Lustige ist ja, dass ich immer, ich bin 1979 geboren, das heißt, ich bin 40 geworden.
Ja. Auch.
Ja? Das heißt, sind zwei Sachen. Das ist einmal so eine Dekade, das ist doppelt, ne? Ja, also, dass einmal so dieses eine Dekade, dass du auf deine 30er zurückguckst und jetzt quasi in deine 40er gehst und wir aber quasi in die 20er des dritten Jahrtausends quasi gehen. Ne? Das sind so zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Ich kann mich da gar nicht daran erinnern, deshalb hast du wahrscheinlich auch vorhin so genickt, ne? 2009, 30 werden hat sich nicht angefühlt wie 2019, wie 40 werden. Ne?
Auf jeden Fall.
Nochmal eine ganz andere Art von Bewusstsein und so weiter und so fort, die da kommt. Und ja, lustigerweise auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie ich Projekte angehe, wie ich private Dinge angehe. Auf jeden Fall nochmal eine andere, um ein Wort, das du vorhin etabliert hast, zu benutzen, Achtsamkeit. Und aber auch eine andere Art von jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das ist so blöd. Also es ist eine andere Art von Bewusstsein, eine andere Art von Achtsamkeit und auch eine andere Art von wirklich das Ganze durchziehen zu wollen, ja, in Schluss, also ich, wie sagt
Antrieb?
Man? Kein Antrieb, Conviction.
Ja, Überzeugung.
Überzeugung, ja. Genau, das war das Wort, so eine andere Art von Überzeugung, sich für bestimmte Themen zu entscheiden. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Segen des Alters, dass man sich irgendwie, dass man genauso weiß, was man möchte, wie das, was man nicht möchte. Ja, also das sind so Erfahrungswerte.
Gibt es mehr Klarheit drüber?
Viel mehr Klarheit drüber und entsprechend auch einen anderen Sinn für Prioritäten.
Mhm. Wie hast du die erlangt, die Klarheit?
Über die Zeit. Mhm. Ich glaube wirklich, dass das so und über Trial and Error.
Ja.
Das geht ja gar nicht anders. Ja. Ich glaube, das ist bei jedem, das kann man von niemandem irgendwie Anfang, Mitte 20 erwarten, dass der schon genau weiß, was er möchte und was er nicht möchte.
Und es gibt keine Übungen,
die
man machen kann, um eine Abkürzung dazu.
Gar nicht. Okay. Nein, das sind einfach Lebenserfahrungen. So, weißt du doch selber, das auch wird sich so. Das sind einfach Erfahrungen, die man macht und fertig. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie jüngere Menschen in dem, was sie können und von sich selber erwarten können, und wissen, um das irgendwie klein zu reden, auf gar keinen Fall, aber es gibt einfach Dinge, die schlicht und ergreifend mit Lebenserfahrung zu tun haben. Natürlich haben auch 20-Jährige schon in ihrem Leben ganz krasse Dinge durchgemacht und vielleicht haben die auch schon ein gewisses Durchsetzungsvermögen, aber im Normalfall ist davon nicht auszudenken. So, ja, also ich bin quasi 40 geworden, jetzt bin ich 2020 als 40-Jährige, empfinde das auch überhaupt nicht als irgendwie schwierig, ja. Überhaupt nicht. Ich hader überhaupt nicht mit meinem Alter. Nachdem ich das jetzt dreimal gesagt habe, denkt sich jeder zu Hause, und wie sie mit ihrem Alter hadert.
Hast du dich letztes Jahr auf diesen Moment des 40-Werdens irgendwie besonders vorbereitet?
Gar nicht. Ich habe das Erwachsenste gemacht, was ich mir vorstellen kann. Ich habe gearbeitet an meinem 40. Geburtstag und bin dann abends essen gegangen mit meinem Mann und einen Tag später mit meinen Freundinnen. So, ja. Mein 30. Geburtstag war eine riesengroße Hausparty in einem stillgelegten Haus, wo eine Etage ausgebaut war und wo die Polizei dreimal kam und wir auch Angst hatten, dass das Haus einbricht. Also so viel zur Entwicklung. Ja.
Das machst du mit 50 dann wieder?
Ja, glaube ich auch. Wenn mir alles egal ist, meinst du so, ne? Aber ich habe mich da nicht drauf vorbereitet, aber jetzt ist es so und es ist toll. Und ich bin ziemlich klar über, wie gesagt, bestimmte Konversationen, die ich mit bestimmten Menschen führen möchte und ich weiß, mit wem ich sie nicht führen möchte. So, das habe ich jetzt eben gelernt und ich finde, daraus kann man ganz viel Kraft und Energie schöpfen. Einfach einmal für sich auch so abgesteckt haben, wohin man möchte und eben wohin man nicht möchte. Ich finde wirklich, dass es ganz, ganz entscheidend ist. Nee, ich möchte das, ja, aber Frage ist auch, was möchtest du nicht?
Ist das auch ein Finden zu der Frage, wer bin ich? Also so dieser, ne, ich habe das Gefühl, so in den 20ern sucht, also wenn man so zwischen Anfang 20 und Ende 20 ist, sucht man so nach dem Ich, so, was macht mich aus, was treibt mich an, was sind irgendwie meine Wertevorstellungen. In den 30ern testet man das vielleicht nochmal aus.
Der so berufliche Aufbau.
Genau,
so ein bisschen,
und dann kommt vielleicht eine Partnerschaft dazu, die vielleicht länger dauert, oder Kinder kommen dazu. Würdest du sagen, du bist jetzt so...
Ich bin auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, es wäre ganz fatal zu sagen, oh, ich weiß jetzt, wer ich bin. So, aber ich habe vielleicht eine klarere Vorstellung ungefähr von dem, was ich sein könnte. So, vielleicht so. Das andere ist ja immer so eine, ist ja immer ein Konzept, ein dynamisches Konzept. Hoffentlich ein nach vorne dynamisches Konzept, ja. Aber grundsätzlich zu sagen, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich möchte, nein. Aber es gibt auf jeden Fall im Leben immer mal wieder Anlässe, an denen man sich so selber hinterfragt. Oft ist bei Frauen, wenn sie sich für Kinder entscheiden, ist es so, wenn sie Mutter werden, dass man sich dann fragt, oh, wer bin ich eigentlich? Manchmal ist es auch, hat es ja auch mit vielleicht auch mit einem Verlust zu tun irgendwie, dass man sich fragt, oh, weißt du, was möchte ich eigentlich, wer möchte ich sein und so weiter und so fort. Also es gibt immer mal wieder Anlässe im Leben, sich selber zu hinterfragen und in Frage zu stellen und sich selber zu suchen. So. Manche haben nie den Luxus, das zu schaffen, weil sie schlicht und ergreifend irgendwie so sehr im Jetzt gefangen sind, dass sie sich nicht die Zeit nehmen können, das irgendwie mit Ruhe und auch ohne finanziellen Druck zum Beispiel suchen und erfahren zu können. Ich habe jetzt das Glück, dass das ganz gut geklappt hat. Hängt vielleicht mit Mutterwerden zu tun. So, ich bin jetzt bald seit 5 Jahren Mutter, bin jetzt 40 und habe dann auch noch irgendwie so eine andere Zäsur gehabt mit diesem Dekadenwechsel. Gibt immer so diese Momente im Leben, so, ne, diese Zäsuren, wo man sich fragt, okay, und ab jetzt, was wird's jetzt? So, ne? Weil am Ende des Tages können wir jeden Morgen aufstehen und uns überlegen, wer möchte ich heute sein? So, das ist ja immer eine bewusste Entscheidung, aber manchmal brauchen wir eben so diese Ankerpunkte.
Aber das finde ich eigentlich schön zu sagen, sich manchmal auch vorzunehmen, so, wer möchte ich eigentlich heute sein? Mhm. Darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht, ehrlich gesagt.
Was wirst du jetzt machen?
Ja.
Und dann wirst du das aufschreiben und dir denken, mein Gott, woher kommen diese Gedanken?
Ja. Weil man ja immer so denkt, so, nee, ich muss eigentlich schon wirklich definiert haben, so, wer ich bin. Aber
Boah, was für ein Druck? Was
nee, genau. Heute? Nee, aber wer bin ich heute?
Ja. Heute sind wir Podcaster.
Ja, heute sind und in 3 Stunden schön. Bist du wieder
Mami.
Ja, genau.
Da bist du gar niemand mehr.
Ja,
dann
genau.
Bist du nur noch ein Wessel. Nein, aber das ist das Ding, ja.
Wo warst du mit 14?
Oh, ich habe neulich ein Foto von jemandem bekommen, der mich schon sehr lange kennt. Mhm. Von mir mit 14. Und dann dachte ich, meine Güte. Mit 14, musst du wissen, war ich, ich bin Brillenträgerin. Und ich habe eine ganz dicke Brille getragen mit 14 und ich hatte wirklich einen Horror-Klamottenstil, muss man auch sagen, ist 14 halt, weil ich war kein Mädchen. Ich habe Basketball gespielt und war so ein richtiger Kerl eigentlich. Und das war, ich bin Nerd, überkrasser Nerd auch. Ich war immer gut in der Schule und so, das war mir auch irgendwie voll wichtig, fand es voll cool.
Worin nerdest du rum?
In allen möglichen.
Womit nerdest du?
Ich bin natürlich ein Nerd, aber auch schon eine Generalistin. So, ja? Also das heißt, ich muss, was meinst du, wie lange ich brauche, bevor ich eine bestimmte Sache kaufe? Was meint ihr, wie lange ich dafür brauche? Vor allen Dingen, wenn es irgendwie eine größere Investition ist, dann habe ich
3 Tage Research.
Boah, 3 Tage, wenn es mal 3 Tage werden.
Foren, na, Wirecutter.
Es ist ganz, wirklich auch random Sachen. Also so richtig, wo man sich so, wo mich dann auch Freunde angucken und sagen, Alter, was das ist.
Okay, was ist das irrationalste Objekt? Nee, was ist das Objekt, womit du irrational viel Recherche, nerdige Recherche betätigt hast, wo jeder andere Mensch sagen würde, nee, das ist ja eine ganz klare Entscheidung.
Oh, jetzt kommt's. Das ist auch es war ein gusseisener Kochtopf. Ja, ich wusste jetzt, dass das richtig blöd klingt, aber
das ich habe also mich wirklich... Das ist also Dutch Oven, ne? Also
ja, die, ja. Ich habe also mich so, irrational lange damit beschäftigt, ob ich jetzt die eine oder die andere Marke kaufe, wirklich Foren durchforstet, um rauszufinden, wo die Unterschiede sind, weiß jetzt auch genau, welche ein bisschen mehr wiegen, wo der Griff heißer wird und all solche Dinge. Es ist wirklich wirklich schwierig.
Oh, das klingt ja wie, als müsstest du das alles teilen irgendwo.
Pff, weiß ich nicht. Also, was meinst du wohl, wie lange ich gebraucht habe, dass ich wir haben ein Haustier und Kinder. Was meint ihr wohl, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mich für einen kabellosen Staubsauger entschieden habe? Also es ist wirklich, und da stehe ich mir dann auch wirklich selber im Weg, weil dann springe ich da wie in so einen Hasenbau und komme da nicht mehr raus. Es ist so wie so ein Rabbit Hole und ich bin ciao, einfach die nächsten 3 Wochen. Und dann
guckt der, okay, wo bist du gelandet? Dutch Oven, welche Marke?
Ich habe mich immer noch nicht entschieden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schaltet ein am Ende des Jahres, wenn wir Hartnett wieder treffen und die große Entscheidung, welcher gusseiserne
Topf es geworden ist. Ich habe mich immer noch nicht entschieden und dann denke ich auch immer, ach, ist doch eigentlich auch Unsinn, weil die sind auch viel zu teuer, weißt du, so ja, und solche Dinge. Die sind
richtig teuer.
Die sind viel zu teuer, denkst du dir dann, und dann denkst du immer so, ach nee, eigentlich brauchst du auch nicht, jetzt haben meine Töpfe, sind sie ja auch voll und dann lässt du es wieder und dann denkst du, oh, aber die haben auch die viel schöneren Farben, weißt du, so.
Okay, wir sind jetzt im Rabbit Hole wieder mittendrin.
Du verstehst.
Wo bist, warst du mit 14?
Aber das ungefähr entspricht schon auch meinem 14-jährigen Naturell. Ja. Dieses so, ich beschäftige mich ganz, ganz ausführlich mit einem Thema, bevor ich mich dann darauf einlasse. Oder es dann zum Teil auch ganz lasse, was ganz, ganz, ganz schwierig ist. Es ist so ein, ja, ich habe so eine Sache im Kopf schon 50 Mal durchgedacht und durchgespielt und gesagt, ah nee, ist alles scheiße. Bevor ich es dann mache ich es oft auch nicht mehr. Ist
und
alles
örtlich, wo warst du da? 14.
Ja, sage ich gerne, aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ich bin in Göppingen groß geworden.
Göppingen, nicht Göttingen.
Nein, Göppingen, Doppel-P. Der Heimat von Märklin, alle Modelleisenbahn-Fans unter den Hörerinnen und Hörern werden es kennen. Oder auch nicht. Das sind 50, in der Zwischenzeit vielleicht 60.000 Einwohnerort in der Nähe von Stuttgart. Das ist südwestlich von Stuttgart, zwischen Göppingen und Ulm auf der Schwäbischen Eisenbahn.
Wenn wir nach Göppingen zurückfahren würden, wir drei...
Was ich regelmäßig tue, weil meine Eltern da noch leben.
Und wenn wir drei zurückfahren nach Göppingen, aber auch eine Zeitreise unternehmen zu deinem 14. Lebensjahr und dich dort antreffen... Welchen Rat gibst du dir selbst damit auf den Weg?
Ich als 14-Jährige mir oder?
Ja, genau.
Ich, oh.
Ja, du dir selbst.
Mm. Sei nicht so verkopft. Das würde ich mir, würde mein nerdy 14-Jähriges, ich meinem nerdy 40-Jährigen Alten sagen, ey, boah, du bist echt so komisch.
Was
meinst du? Naja, also mach Dinge halt einfach auch mal. Ja. Das ist so das Ding, wirklich. Also das ist so, jeder hat ja so seine Baustellen, das ist meine Baustelle, dass ich wirklich so nerdy bin, dass ich mir manchmal die Leichtigkeit des Teenageralters so ein bisschen wieder zurückwünschen würde. Ich hatte das natürlich ich hatte das schon immer so ein bisschen, aber ich glaube, dieses so ohne Konsequenzen irgendwie so Teenager-Dasein, Leben, das ist schon toll. Mhm. Und das würde ich mir, glaube ich, schon auch nochmal jetzt wünschen. Mhm. Geht natürlich nicht mehr. Aber man sagt ja, die Jugend ist an die Jugendlichen verschwendet.
Aber du kannst es deinen Kindern mit auf den Weg geben, ne?
Warte mal, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz zurück zu der Frage. Welchen Ratschlag würde ich als 40-Jähriger meinem 14-Jährigen umgekehrt nicht geben, sondern andersrum, schon das 14-Jährige mir geben würde?
Ja.
Alter, mach dich mal locker. Um es ganz, ganz platt auszudrücken. Ja, das würde ich mir sagen. Alter, mach dich ja echt locker. Das ist gar nicht so dramatisch, ne?
Cool.
Ja.
Willst du die nächste machen? Die von...
Die letzte, Eschmann? Ja. Wir haben neues... Nein, eigentlich gar nicht mehr neu. Wir haben in den letzten paar Gesprächen immer die Frage gestellt an unseren hier sitzenden Gastgästin, welche Frage du jemandem stellen würdest, also der nächsten Gästin im Podcast, ohne zu wissen, wer es ist.
Mhm. Ich würde gerne, was sie das letzte Mal richtig wütend gemacht hat. Mhm. Es darf nicht ein eventuell vorhandenes Kind, kein Partner und kein Haustier sein.
Ah, cool, dass du das ausschließt.
Ja.
Gut.
Ist gut.
Also was hat dich letztens richtig wütend gemacht, darf nichts mit Partner, Kind oder Haustier zu tun haben. Mhm. Super.
Sehr gute Frage. Weil wir haben Esra Kayakaya interviewt. Mhm. Und sie hat eine sehr außergewöhnliche Frage gestellt.
Of course. Nicht, dass wir schon mit einer sehr außergewöhnlichen Frage angefangen hätten.
Gut. Ja, ich glaube, das geht zum Abschluss.
Sie hat nämlich gefragt, welches Wasser magst du am liebsten? Stilles Wasser oder sprudeliges Wasser?
Was ist daran so außergewöhnlich?
Naja, also.
Das ist eine super Frage.
Wir haben uns angeguckt und dann so. Und dann hat es bei uns eine Sekunde gedauert, bis wir, also ich zumindest, den Sinn hinter der Frage,
so, den größeren Sinn.
Ja, klar.
Ja, echt?
Für mich schon.
Echt?
Stilles Wasser. Ganz eindeutig stilles Wasser und auch nicht jedes Wasser. Es gibt manche, die sind so ein bisschen unangenehmer, diese sehr hohen Eisenanteil, ist ja auch egal, aber das gibt, ich finde nicht alle Wasser sind gleich. Und,
der Nerd in dir kennt den Natriumgehalt von.
Verstehst du, wie anstrengend mein Leben ist? Verstehst du langsam, wie anstrengend mein Leben sein kann? Ja,
ich kann es mir jetzt ein bisschen vorstellen, was in deinem Gehirn so.
Wenn du dann so bestellst und sagst, na, welches Wasser habt ihr denn? Und dann bringen sie so ein Wasser und du bist so, oh, das.
Kann ich die alle mal testen?
Ja. Ich würde auch die Daseinsberechtigung von Wassersommeliers nie in Frage stellen. Ich so, na klar, es ist ein absolut Riesenfeld und das, da muss es auch Experten geben. Also insofern, stilles Wasser.
Nicht jedes.
Nicht jedes, aber auch sehr gerne ganz normales Leitungswasser.
Es gibt ja Wassersommeliers jetzt,
ja,
ne?
Genau. Sag ich ja. Okay, ich würde die Daseinsberechtigung von Wassersommeliers nie in Frage stellen, weil da gibt es wirklich ganz riesengroße Unterschiede und das verstehe ich. Das lasse ich absolut gelten und ich höre auch gerne auf deren Meinung. Aber wie gesagt, ich stilles Wasser.
Dann habe ich dir das falsche Wasser angeboten.
Ist nicht so schlimm. Warte mal.
Oh Gott.
Geht. Das ist ganz minimal, aber tatsächlich.
Aber nicht so ein komplett sprudeliges Wasser.
Es ist ja so wie da kann ich ja immer nur so zwei Schlücke auf einmal trinken und muss dann schließlich noch irgendwie.
Ich bin eher der Megasprudler. Voll. Das ist mein Lieblings, das ist, was ich am liebsten mag auf der ganzen Welt.
Und wie oft musst du dann im Anschluss an Aufstoß?
Ich glaube nicht so viel.
Dein Körper hat sich dran gewöhnt.
Ich habe es gar nicht mehr.
Du merkst das nicht mehr, aber die Kohlensäure muss ja auch wieder raus.
Genau.
Du weißt auch, dass das nicht so gut ist für den Körper, ne?
Nee.
Weißt du jetzt?
Soll ich jetzt wieder rauchen und Schwulwasser aufnehmen? Ist nicht gut. Okay.
Naja, es ist.
Du hast Recherche gemacht, du weißt, warum das nicht. Ich finde das großartig.
Wow, okay. Ich demontiere mich hier gerade so. Sie kamen hier alle halt so voll, ey, locker, ich habe das Leben so im Griff und ich bin so voll zen. Und so.
Ich habe eine Freundin, so jemand, die genauso an Dinge herangeht. Wenn ich sie frage, hast du irgendwie einen Tipp für eine neue Bettdecke? Dann hat sie sofort eine Liste. Genau, sofort eine Liste, weil sie schon recherchiert hat.
Kannst du mich bitte mit deiner Freundin zusammentun, dass wir einmal abnörden, weil es ist ja auch, also jetzt, ich weiß, dass wir Schluss machen, aber das muss ich noch ganz kurz sagen. Es gibt so zwei Sorten Lieblingsverkäuferinnen. Das sind A, Unterwäscheverkäuferinnen in Warenhäusern und B, Bettwäscheverkäuferinnen in Warenhäusern. Das
Warum?
Sind nämlich absolute Profis ihres Felds. Also vor allen Dingen so eine ganz klassische Unterwäscheverkäuferin, das ist dann so eine, die auch nochmal kommt und dich dann nochmal so unter der Brust abmisst, so wirklich, die kommt und sagt, was ist denn ihre Größe? Und du sagst ihr die Größe, die du dir so einbildest und sagt sie immer. Und dann misst sie dich erstmal aus, so, ja. Und dann bringt sie dir so 8 verschiedene BHs, nach denen du niemals im Leben gegriffen hättest, einfach weil sie die totale Profifrau in diesen Sachen ist und du denkst dir, ja. Und mit Bettwäscheverkäuferinnen ist es genau das Gleiche, weil die dir dann erstmal mit den verschiedenen Materialien kommt, welche Materialien zu welcher Jahreszeit besonders gut sind, welche Dicke, ob das Feder oder Daune oder Mikrofaser, was nicht so gut ist, sondern Mikrofaser, Kamelhaar, Ziegenhaar, Kaschmir ist auch immer so eine Sache, Seide, wann Seide gut ist, wann Seide nicht so gut ist, welche Rolle das Gewicht der Bettdecke spielt und all solche Dinge. Und das liebe ich. Ich liebe Menschen, die in einem Feld, weil ich das nicht bin, die in einem Feld ein wirklich unfassbares Wissen angesammelt haben, weil sie sich mit nichts anderem beschäftigen. Ich finde das ganz doll beeindruckend, weil ich so nicht bin.
Ja, du hast über dich selbst gesagt, dass du bist eine Generalistin, die Spezialisten mögt. liebt.
Absolut, genauso. Ich liebe Spezialisten, weil ich mir denke, oh, Mann, weißt du viel. Ich liebe das. Ich liebe das. Und denke mal, dann stelle ich immer so, dann werden die Fragen auch immer unmöglicher und auch, um ehrlich zu sein, unsinniger, aber so ist das dann halt.
Passiert dir das, weil mir das mit meiner Freundin passiert, dass ich sie dann immer frage, ne? Also sie hat zum Beispiel vor mir oder vor uns Kinder bekommen, alles schon durchrecherchiert, es war großartig. Passiert dir das auch, dass Freunde und Freundinnen dich anrufen und sagen, sag mal, hast du irgendwie einen Tipp und du weißt sofort, ja klar, also das musst du kaufen oder das musst du dir besorgen, weil erstens getestet oder
ja, aber ich bin nicht so, aber da kommt dann doch immer so ein bisschen die Generalistin wieder in mir raus. Ich tue mich schwer damit, so einen ganz
so endgültigen
Tipp weiterzureichen, weil das Thema so vielschichtig ist und die Frage ist immer, brauchst du das, was ich brauche? Das ist so, braucht dein Kind das, was mein Kind brauchte? Und deswegen, da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig, darin so einen endgültigen Tipp zu geben. Vielleicht mag ich das auch bei Leuten, wenn sie das machen, nachdem sie sich mit mir auseinandergesetzt haben, deshalb so gerne, weil ich mich damit schwer tue. Ich bin dann immer so, puh, aber jetzt, und dann ist auch, kommt immer noch bei mir so dieses, ja, jetzt ist jetzt meine Entscheidung und dann machst du das und was ist, wenn du dann unglücklich bist mit dem, was ich dir gesagt habe, so, ne? Also insofern, klar, aber ich begebe mich dann auch gerne nochmal mit dir, erneut, because it's fun, auf die Suche. So, also insofern, ja, also ich mag das gerne, aber so, ne? Es ist dann, jeder ist dann nochmal anders. Ich bin Mittelkind, deswegen bin ich dann immer so, ah, wie ist das mit dir und wie ist das mit dir und bist du da? Du bist aber bestimmt nicht so wie der da und so, ne, so ist das.
Also dieses Gespräch ist mein absolutes Highlight dieser Woche. Deswegen will ich dir total danken für deine Zeit und ja, alles, was du geteilt hast, alle deine wahnsinnig interessanten und auch witzigen Anekdoten. Fühlt sich so wie so eine Reise an, auf die wir gerade gegangen sind. So. Und,
die gusseiserne Topfreise.
Ich das so ein bisschen reflektiere. Also fand ich total super und ja, vielen Dank für deine Zeit. Also es
sehr
war richtig,
gerne, danke.
Hat mir richtig gut, hat mir total Spaß gemacht und war schön, dich über diesen Weg kennenzulernen.
Danke
auch,
für die Einladung.
Und deine Welt.
Ja.
Ja.
Ja, ich will auch Danke sagen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, so, wer bin ich denn heute? Wenn ich jetzt sagen würde, so, wer bin ich denn heute? Oder wer, vielleicht heute Abend so, wer war ich denn heute eigentlich? Würde ich sagen, eine total glückliche Interviewerin, weil das sehr inspirierend und sehr, das hat bei mir so ganz viele gedankliche Türen gerade aufgemacht.
Ah, das ist schön, danke. Das ist schön.
Ja, ein paar Minuten.
Das Stunden. Ist ein schönes Kompliment. Nicht, dass du jetzt anfängst, auch über gusseiserne Töpfe nochmal nachzudenken. Nein, aber danke, dass du.
Dafür habe ich meinen Mann, der ist so sehr, der beschäftigt sich auch.
Nerd, wir wären Freunde.
Ja, der ist, wir wären was Freunde. Küche angeht, Nerd. Hoch. Ja.
Ist er?
Okay.
Ja, total. Liebe ich, toll. Ja.
Also ich danke.
Ich gucke jetzt auch gleich in eure Küche.
Da stehen so, zwei gusseiserne in der, also die siehst du jetzt nicht, kann gleich die Schublade aufmachen.
Ja, guck dir auch die Kaffeemaschine mal an.
Siehst du. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das Einzige ist, was hängen bleibt, diese gusseisernen Töpfe.
Es war
aber
ganz, ganz toll.
Gerne.
Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die erwartbaren und unerwarteten Fragen. Ja. Also insofern, da waren auch ein paar dabei. Also vielen Dank. Dankeschön. Passiert mir auch nicht so oft, dass ich erstmal überlegen muss, was ich antworte. Insofern.
Das sind auch wichtige Momente, haben wir gelernt aus den letzten Jahren. So diese Momente, wo man nachdenkt. Ne? So. Mhm. Sich zu reflektieren und mal den Raum für Stille zu lassen und zum Nachdenken.
Unaufgeregt, anregend.
Mm.
Das ist unsere Tagline, unsere neue. wer bist du heute? Wer möchtest du heute sein?
Ich gewesen möchte sein? Heute, nachdem ich mit euch, ich will ja nicht nur eine Sache gewesen sein, also das ist ja auch durchaus Raum für mehreres. Ja, ist ja so. Also wir müssen ja nicht immer das Gleiche für alle Gleichen, also für alle Menschen sein. Also für euch war ich hoffentlich, war ich glaube ich ganz gerne Gast, weil das immer schön ist, unvorbereitet, also andersrum. es ist für mich, solche Situationen sind für mich immer so ganz interessant, weil ich nicht diejenige bin, die die ganze Vorbereitung machen muss. Das ist voll toll. Da kann ich mich dann einfach in diese Situation begeben und dann bin ich mehr oder weniger unbeschwerter Gast. Das war ich heute sehr gerne, unbeschwerter Gast hier. Und ich glaube, für den Rest des Tages möchte ich eine präsente Mutter sein. Aber es ist noch Freitag, es ist noch ein Arbeitstag und ich muss noch ein paar Dinge machen und ich hoffe, dass ich die geschafft habe, bis ich meine Kinder abholen kann. Und wenn das dann nicht klappt und ich doch noch telefonieren oder aufs Handy gucken muss, dann ist das halt so heute.
Ganz kurz noch abschließend.
Ja?
Wo kann man mehr über dich, deine Arbeit erfahren online, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer dich gehört haben, zum ersten Mal kennengelernt haben und die sind, möchten, haben Interesse an mehr? Wo verweist du sie hin?
Meistens auf Instagram. Mhm. Kann aber sein, dass ich 3 Wochen lang keine Lust habe auf Instagram und mir denke, das ist ja total unsinnig. Ich muss ja hier nicht alles teilen, auch nicht jeden Gedankengang teilen, dass ich dann so untertauche. Aber ich habe mir vorgenommen für 2020 an der Stelle ein bisschen stringenter auf Instagram präsent zu sein und also nachvollziehbarer roter Faden und aber auch wirklich wirkliche Präsenz. Also ich mal was poste. Das passiert so.
Was ist dein Instagram-Name?
Hi Hartnett.
Hi Hartnett. Mhm. Super. Hartnett, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichten und deine Gedankenanstöße. Die nehmen wir mit in den Tag und hoffentlich auch allen Hörerinnen und Hörern dieser Episode.
Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Vielen Dank an Hartnett und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgäste noch sichtbarer und hörbarer zu machen. Teile diese Folge mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Bekannten und Verwandten oder teile diese Folge in den sozialen Medien. Du findest uns auf Instagram @_rolemodels, auf Twitter @rolemodels und unter rolemodels auf LinkedIn. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich immer auf Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts.
Ja, und über Feedback, Anregungen und Vorschläge für zukünftige Gästinnen freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an hi@rolemodels.co. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann hört ihr unbedingt auch die folgenden Folgen an mit der Staatssekretärin Sausan Cebli oder auch mit Eva Ries. Sie hat ganz lange mit dieser kleinen Hip-Hop-Band Wu-Tang Clan gearbeitet. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Stuckinger für die redaktionelle Mitarbeit an dieser Folge. Bis dahin alles Gute, euer David
und eure Isa.